Shh, just quiet quickly, please.
Mas já esperamos o efeito. З Мюнхенської філії «Наука Спорт Київ» в районі Хазенбєгль. Представляємо. Big Show від Спорт Радіо 360. Позашлюбну дитину Андрія Шевченка та Еліни Світоліної.
That Elena Svitolina is back. And in a little over an hour and a half, it's 6-2-6-3 in the final.
Тут стрибають вище за Ярославу Магучих. Тут б'ють сильніше за Віталія Кличка. Тут ще більше косметики, ніж в Марини Бех-Романчук. Big Show. Зараз.
So, Herrschaften, Big Show 716, Sportradio 360. Aufgenommen entirely in und aus und um Wimbledon, was aber nicht heißt, dass es sich nur um Tennis drehen wird, weit gefehlt, weil dieses verrückte Internet macht es ja möglich, dass wir uns weltweit vernetzen. Crazy. Erste weltweite Vernetzung, wie schon letzte Woche, ist New York City. Sven heißt, die FIFA Club WM ist im Viertelfinale angekommen. Ich weiß gar nicht, ob sie schon bei Sven angekommen ist, aber schön langsam bewegt sich ja alles Richtung New Jersey, MetLife Stadium. Und Sven hat wie immer sehr genau aufgepasst. Dann zwei Teile mit Schmiedi. Schmiedi war ja mit Heiko Ulder in Cincinnati. Darum geht's. Aber mit Jürgen kann man natürlich dann auch im dritten Teil zum Beispiel darüber sprechen, wo es Dennis Schröder jetzt hin verschlagen hat. Denn niemand kennt Sacramento besser als Schmiedi. Also viele Leute kennen es besser, aber sagen wir mal so, niemand im deutschsprachigen Raum, der in Hermosa Beach lebt. So rum ist richtig. Also da ist Schmiedi hundertprozentig die Nummer eins, aber sonst in unseren Herzen sowieso. Ja, Motorsport, Stefan Heinrich und Eddie Mielke. Ganz viel los gewesen wieder am Wochenende. MotoGP, Eddie hat kommentiert, dann DTM steht an, 24 Stunden von Spa. Immer was los. Formel 1 habe ich selbst gesehen hier im Pressezentrum. Nach der ersten Runde, Kimi Antonelli schießt Max Verstappen ab. Darüber wird zu sprechen sein mit Stefan Ehlen, mit The Voice, eh klar. Dann gehen wir tatsächlich ins Media Theater in Wimbledon. Das Media Theater ist der größte Konferenzraum. Es hat wirklich was Kathedralisches, möchte ich sagen. Und Theatralisches, wie man da drinnen sitzt. Aber es ist halt alles sehr stylisch hier. Das ist ja das Großartige an Wimbledon. Es sind so viele Menschen hier und es trotzdem wirkt irgendwie extrem ruhig. Ja, mit Kaiser ein schönes Segment zum Radsport. Kaiser wird wahrscheinlich ein bisschen früher abreisen. Da gehe ich schon. Zur Tour de France abziehen. Es sei denn, Struffi legt hier einen Wahnsinnslauf hin. Dann Teil 7. Und die Österreicher wieder dran. Ich möchte ja jede Woche was lernen über Österreich. Und dieser Woche lerne ich wieder viel über die österreichische Leichtathletik von Lukas Zara, der am gestrigen Mittwoch gekommen ist, und Gernot Bacher, der am heutigen Donnerstag abgereist ist. Also das ist dann Teil 7, Teil 8, The Remains of the Week. Teil 9 dann das alljährliche Gespräch in der Journalisten-, in der Medien-Cafeteria mit Jan de Witt, Tenniscoach Jan de Witt, wo es nicht nur um Tennis geht, sondern auch um den SV Werder Bremen. Und hinten raus dann auf dem Tableau, das ist wunderschön hier, wo man auf Platz 18, auf Platz 14, 15, 16 schauen kann in Wimbledon, dann wirklich Hardcore-Tennis hinten raus mit Moritz Lang und mit Simon Graf. Das alles in der Big Show 716, Sportradio 360. Herrschaften, es ist die Big Show 716. Ich sitze hier im Media Compound in Wimbledon und bin aber mit New York City verbunden. Mit Sven heißt. Servus Sven.
Hallo Jens, ich grüße dich. Leider nicht im Media Compound, weil heute keine Spiele sind in New York.
Das ist wahr. Es gibt sowas wie ein kurzes Durchschnaufen. Ich gestehe offen, ich habe die Chance genutzt vor 2 Tagen, bin mir nicht mehr ganz sicher, mir den FC Bayern München gegen Flamengo Rio anzuschauen. Und ja, fangen wir mit den Bayern an. Sven, das war zu Beginn, ich möchte sagen, überfallsartig, wie sie gespielt haben. dann ist Flamengo reingekommen und plötzlich haben die Bayern schon ein bisschen gezittert. Manuel Neuer schönen Reflex gezeigt, bevor dann dieses 1-2 gefallen ist. Aber am Ende kann man sagen, souverän weitergekommen. Wie ordnest du das an?
Die Aufteilung, die du gerade eben gemacht hast, die ist eigentlich ideal, um diese Mannschaft zu beschreiben. Schau dir den Angriff an, mit dem sie gespielt haben. Da hast du Namen wie Harry Kane, Coman, Gnabry, Olise. Das ist ja absolute Spitzenklasse im internationalen Wettbewerb. Und das erklärt genau diese dominanten Phasen, von denen du da eben gesprochen hast. Und auch, dass sie in der Lage sind, gegen die Brasilianer 4 Tore zu schießen, was ja bislang auch noch keinem anderen Verein gelungen ist. Und dann auf der anderen Seite hast du eine Abwehr, ohne da jetzt konkret die Namen nennen zu wollen, die alles andere als Spitzenklasse ist. Und ich glaube, das ist der FC Bayern München im aktuellen Zeitraum. Und das beschreibt auch die Zerrissenheit dieser Mannschaft, dass die Defensive mit der Offensive nicht zusammenpasst. Und du würdest dir eigentlich wünschen, dass Max Eberl mit seinen Mitstreitern genau dieses Problem erkennt und auch versucht zu lösen in Form von Transfers, dass die Außenverteidiger, die Innenverteidigung einfach eine andere Seriosität darstellt, so wie zu Hochzeiten der Bayern, als sie damals mit Alaba links und Lahm rechts gespielt haben. Aber offensichtlich schauen sie eher nach einem Transfer für die Offensive, um dort nochmal einen großen Namen zu gewinnen, um sich vielleicht selbst auch dahinter zu schützen. Aber ich glaube, dass die Bayern dringend eine neue Defensive benötigen würden und dann wären sie auch ein seriöser Anwärter auf den Club wie ein Titel.
Da fällt mir jetzt ein, dass ich gelesen habe, und ich meine, es war in der Süddeutschen Zeitung, dass Alphonso Davies offenbar ein Handgeld von 22 Millionen bekommen hat, dass Dayot Upamecano auch genau in dieser Größenordnung gerne ein bisschen Kohle hätte. Und da frage ich mich, und ich glaube, ich zitiere jetzt Karl-Heinz Rummenigge, ob bei den Bayern das Gehaltsschema noch stimmt, so wie es ist, die Gehaltshierarchie. Kann man von außen natürlich schwer beurteilen, aber hast du vielleicht ein Gefühl dafür, ob es nicht, ja, wie Karl-Heinz Rummenigge gesagt, ob es nicht in den letzten Jahren ein bisschen zu großzügig war?
Das Selbstverständnis des FC Bayern München war immer mir sein mir. Bei der Kaderzusammenstellung und bei den Vertragsverhandlungen, Jens, da sehe ich das nicht. Da ist der FC Bayern, tritt da für mich so schwach auf, als wenn sie fast verzweifelt wären, ihre Spieler zu halten. Aus meiner Sicht müssen sie dringend hergehen und mal sagen, hört mal zu, das ist unser Angebot. Wir sind mir san mir. Entweder du unterschreibst oder du darfst dir gerne einen anderen Verein suchen. Und dieses Selbstverständnis ist in dieser Form überhaupt nicht zu erkennen, sondern sie lassen sich ja indirekt von den eigenen Spielern dort ausnehmen. Und das führt dann zu diesen irren Summen, die du da eben aufgezählt hast. Und ich bin sicher, dass die in irgendeiner Form stimmen. Und wenn du das mit 1-2 Spielern machst, dann kommen ja die Nächsten und wollen das genauso haben. Sprich, du kommst aus dieser Spirale so lange nicht raus, bis du irgendwann mal einen Punkt setzt. Und zwar auch bei einem gestandenen Namen. Und dann sagst du schon mal zu, das ist das Angebot oder wir lassen es. Bei Leroy Sané, das wäre eine gute Chance gewesen, sofort, als der damals gezögert hat, den Vertrag zu unterschreiben, zu sagen, danke, das war's, wir suchen uns nach einer neuen um. Stattdessen nimmt man wieder die Verhandlungen auf und versucht wieder eine Lösung zu finden. Und das zeigt die Unsicherheit des Vereins und dass diesem Club dort jegliches Selbstvertrauen abhanden gekommen ist. Meine These, warum das so ist, dass sie insgesamt sehr schlecht momentan in einer Position sind, wo sie kaum Alternativen haben, wo sie sich auch nicht wissen, wer könnte für unsere Mannschaft eine Verstärkung sein, der international noch nicht renommiert ist. Wenn du dir Paris Saint-Germain ansiehst, dann scheinen die dort in der Lage gewesen zu sein, das Talent von jungen Spielern sehr gut beurteilen zu können und die Spieler dann zu holen, als sie noch nicht allen anderen bekannt waren. Das würde ich mir auch für den FC Bayern wünschen, aber offensichtlich haben sie diese Marktübersicht momentan nicht. So zumindest macht es einen Eindruck auf mich.
Gut, das wäre dann die Aufgabe, glaube ich, von Christoph Freund, den man genau deshalb nach München geholt hat. Aber dennoch, hat denn Max Eberl aus deiner Sicht im Moment einen beneidenswerten Job? Also weil normalerweise denke ich mir, okay, beim FC Bayern, ich weiß nicht, ob Sportvorstand sein offizieller Titel ist, aber der Job von Max Eberl dünkt mich schon als ein sehr erstrebenswerter. Nur ich bin mir nicht ganz sicher, nach allem, was ich lese, ob das im Juli 2025 auch wirklich so ist.
Er hat einen Job, Jens. Und ich halte ihn weder für besonders einfach noch für besonders schwierig. Und es geht darum, bei dieser Mannschaft Spieler zu entdecken, die möglichst jung sind und die eine vielversprechende Zukunft haben. Das ist sein Aufgabenfeld und dafür stehen ihm ja auch noch hochrangige Assistenten zur Verfügung, wie zum Beispiel Christoph Freund und eine Scouting-Abteilung. Und da frage ich mich schon in den vergangenen Jahren, ob die Qualität dort so hoch ist, dass sie den internationalen Ansprüchen genügt. All die Transfers, die sie da in den vergangenen Jahren getätigt haben, da fällt mir mit Ausnahme von Olise, und das ist ein Offensivspieler, kaum jemand ein, der sie hinten in der Defensive weitergebracht hat. Jetzt haben sie Jonathan Tah verpflichtet. Wenn du schaust, dass der auch schon 29 Jahre alt ist, dann frage ich mich genau, wie die Perspektive da aussehen soll. Bayern München ist eine der ältesten Mannschaften im europäischen Spitzenfußball. Ich glaube, mittlerweile sind es 11 Kaderspiele und da ist Müller schon gar nicht mehr mit eingerechnet, die älter sind als 28 Jahre. Wo ist die Perspektive dieser Mannschaft? Und wenn du so viele Routiniers in deinem Team hast, dann verwundert es ja nicht, dass die relativ viel Geld wollen. Wenn du viel Erfahrung vorzuweisen hast und auch schon einige Titel, dann steigt natürlich der Preis. Sie müssen aus meiner Sicht diese Mannschaft dringend verjüngen und dafür benötigt es Ideen. Und momentan sehe ich diese Idee nicht, die sie haben. Noch dazu bin ich verwundert, dass sie sich permanent um die Offensive kümmern. Wenn du zu Münchner Hochzeiten denkst, dann würdest du sagen, okay, vielleicht versucht man dort die Öffentlichkeit auf eine falsche Fährte zu lenken und arbeitet stattdessen an Defensivtransfers. Das würde ich dem Club wünschen, aber momentan sieht es nicht danach aus.
Ja, so, jetzt geht's aber gegen eben genannte Mannschaft von Paris Saint-Germain, die du sehr, sehr genau begleitet hast, auch live und ganz persönlich in den Stadien des Öfteren, auch im Champions-League-Finale. Da würde man sagen, vom ganzen Flow her, obwohl die Bayern einen guten Eindruck hinterlassen haben, auch wenn sie gegen Benfica verloren haben, aber vom ganzen Flow her müsste PSG eigentlich Favorit sein. Aber ich sage, so stark sind die Bayern, Sven, dass sie in einem Spiel ein Entscheidungssatz, wenn wir hier schon beim Tennis sind, gewinnen können. Siehst du das auch so?
Einen Satz können sie immer gewinnen, Jens. Aber wie du weißt, beim Tennis benötigst du normalerweise mindestens 2 und bei Grand Slam spielen sogar 3. Und da bin ich mir dann nicht sicher, ob sie im Zweifel 3 Sätze hinkriegen gegen Paris Saint-Germain. Diese Pariser Mannschaft bricht mit allen Regeln. Du hast normalerweise bei den Gepflogenheiten des Fußballs daran gedacht, okay, du brauchst einfach erfahrene Spieler in deinen Reihen, ein paar, die schon älter sind als 30, um irgendwo diese Mannschaft zusammenzuhalten. Das hat PSG komplett über Bord geworfen. Dann sagst du, ja, okay, ein paar kopfballstarke Spieler benötigt eigentlich für Standards schon. Irgendwie 1-2, die mindestens 1,90 haben oder ein paar robuste Spieler gibt's nicht in dieser Pariser Mannschaft. Der Einzige, der eine angemessene Größe, glaube ich, hat, ist der Torwart Donnarumma. Dann siehst du letztens das Spiel von PSG gegen Inter Miami. Auf einmal gibt's ein Freistoßtor von denen, wo wahrscheinlich mit der kleinste Spieler am Ende das Tor köpft. Also auch mit dieser Regel bricht PSG. Dann sagst du, okay, also so von den Positionen im Spiel, die sollten einigermaßen besetzt sein. Dann siehst du, wo der Rechtsverteidiger Hakimi rumläuft. Dann siehst du, wo der Linksverteidiger Mendes rumläuft. Dann hast du das Gefühl, dass jeder über alles bei PSG und das Ganze trotzdem eine Struktur hat. Und dann sagst du noch am Ende, okay, eigentlich normalerweise solltest du schon relativ viel Geld ausgeben, wenn du auf diesem Niveau spielen willst. Dann gehst du die letzten Transfers von PSG durch. Natürlich stehen da immer zweistellige Millionensummen, aber für die Qualität der Spieler, die sie geholt haben, ist das eigentlich noch relativ günstig. Das ist der Erfolg von PSG. Sie haben dort tatsächlich einen ganz eigenen, sonderbaren Weg gewählt, sicherlich mit Luis Enrique als Trainer vorneweg und dessen Sportdirektor Campos, der da irgendwie sich mit ihm gut versteht, und haben sie eine Idee gehabt und die haben sie verwirklicht. Deswegen sind sie so stark und das ist dann durchaus Anschauungsmaterial auch für alle anderen Spitzenteams, einen anderen Weg zu finden, einen anderen Ansatz, um dann ähnlich konstant gut zu sein, wie es momentan PSG ist.
Ja, ein Wort zu Inter Miami, 0-4, so ist es schon nach 45 Minuten gestanden. Das war ein Reality-Check, glaube ich, wie man in Amerika auch sagen würde. Also es war auch nichts anderes zu erwarten. Ist das ein realistischer Zwischenstand, wie es dem US-Fußball überhaupt geht? Oder ist PSG einfach die beste europäische Mannschaft, die ganz natürlich nach Belieben gegen eine, Mittelklasse-Mannschaft in den USA gewinnen sollte?
Ich glaube, dass Lionel Messi natürlich für Inter Miami ein absoluter Glücksfall ist. Im Duell gegen PSG weiß ich nicht, ob es das war. Denn ich könnte mir vorstellen, dass der Emir mal kurz bei PSG angerufen hat aus Katar. So viel Zeit hat er dann doch und denen gesagt hat, hört mal zu, also ihr könnt da alles machen bei dieser Club-WM und ich komme auch finanziell für den Schaden auf, aber eine Niederlage gegen Messi Inter Miami, das bitte dann doch nicht, nachdem Messi da vor 2 Jahren PSG verlassen hat. Und das, glaube ich, hat dann die Mannschaft in den ersten 45 Minuten umgesetzt, indem sie mal kurz die 4 Tore geschossen hatte und dann den Anstand aber auch besaß, es dabei beruhen zu lassen, weil man ja doch mit einigen Spielern von Inter Miami, abgesehen von Messi, doch sehr gut bekannt ist aus Barcelona-Zeiten. Inter Miami ging es so wie Atletico Madrid in der Vorrunde, die haben ja auch 0-4 verloren. Also es muss jetzt niemand damit kommen und sagen, naja, das zeigt den Status des amerikanischen Fußballs. Nein, das zeigt den Status von PSG. Das ist die Ausnahmemannschaft in dieser Saison. Das haben wir auch hinreichend so dargelegt, wenn du in der Lage bist, in der Champions League die besten 4 englischen Mannschaften nacheinander aus dem Wettbewerb zu nehmen. Und dann noch ein Finale gegen Inter Mailand auf diese Weise zu gewinnen. Dann wäre es überraschend, wenn das bei der Club-WM nicht der Fall gewesen ist. Und diese Mannschaft, glaube ich, sagt sich, lass uns einfach diesen Flow aus der vergangenen Saison mitnehmen und dieses Turnier auch noch gewinnen. Denn dass dieser Weltpokal für die Vereine attraktiv ist, ich glaube, das haben die vergangenen Wochen gezeigt.
Überraschungsgast im Viertelfinale ist ganz klar Al-Hilal. 4-3 nach Verlängerung gegen Manchester City gewonnen. Ich habe das Spiel nicht live gesehen. Als ich das Ergebnis gesehen habe, dachte ich mir, okay, es war eine 0-0-Partie und das Elfmeterschießen ist 4-3 ausgegangen, aber weit gefehlt. Jetzt hat Pep Guardiola recht früh im Turnier gesagt, dass er von dieser Veranstaltung herzlich wenig hält. Aber natürlich, Pep Guardiola ist Sportler, ist Trainer, will auch diese Partie gewinnen. Jetzt weiß ich nicht, wie ist es zustande gekommen? Sven, weil ich, wie gesagt, nichts gesehen habe. War Manchester City schlampig? War das eine verdiente Niederlage? Bitte.
Auch wenn es wahrscheinlich dahin geht, dass diese Dauerwerbesendung von Saudi-Arabien während diesen 120 Minuten jetzt weitergeht, man muss diese Qualität dieser Mannschaft von Al-Hilal anerkennen. Das ist, wenn du das anguckst, da sind etliche Spieler, die genauso gut in einem der europäischen Top-Teams bei diesem Wettbewerb auftreten können. Saudi-Arabien hat es geschafft, anders als China vor vielen Jahren, mit System in den Fußball zu investieren. Sie sind hergegangen und haben natürlich die finanziellen Voraussetzungen dafür, die auch notwendig sind, aber sie sind nicht hergegangen und haben gesagt, wir kaufen etliche Spitzenspieler und die stecken wir dann in einen Verein. Und sie haben halt mehrere Vereine da, die sie dann in dieser Form aufgerüstet haben. Dadurch ist der Effekt entstanden, dass in der heimischen Liga es einen Wettkampf auf Augenhöhe gibt. Nicht nur die Stars gehen da runter, um irgendwie eine schöne Zeit in der Sonne zu verbringen, sondern die sind Woche für Woche gefordert, weil sonst nämlich der andere Starverein gewinnt. Dadurch sind die natürlich alle allein schon körperlich richtig in Schuss und sind auch die Wettbewerbshärte gewohnt. Auf dieser Weise treten sie natürlich jetzt auch hier in Amerika auf, wo ihnen klimatischen Verhältnisse extrem zugutekommen, weil das Spiel hier in Amerika ähnlich ist wie in Saudi-Arabien beispielsweise, von der Luftfeuchtigkeit und von der Hitze her. Wenn du ein paar Spiele siehst, das ist Stop-and-Go-Fußball und das ist nicht negativ gemeint. Du verteidigst 20 Minuten, um Kräfte zu sparen und greifst dann 5 Minuten an und versuchst ein Tor zu schießen. Und genau auf diese Weise hat Al-Hilal Manchester City geschlagen. Manchester City hat gespielt, als wenn es 10 Grad in der Premier League in Manchester hätte und ein Nieselregen. 90 Minuten dominant, 120 Minuten dominant und alle Spieler in der gegnerischen Hälfte und sofort Gegenpressing und so weiter. Und Al-Hilal hat das hinten defensiv ausgesessen, haben da auch die Qualität dafür, weil sie Spieler haben wie zum Beispiel Bono im Tor. Und haben sich dann diese ganz wenigen Momente rausgesucht, wo sie mit voller Energie ihre Tore geschossen haben. Und das hat Manchester City mit der eigenen Spielweise begünstigt. So ist es dann damit zustande gekommen, dass die da 4-3 gewonnen haben und das auch nicht unverdient.
Ja, damit ergeben sich also die Viertelfinali. Los geht's mit Fluminense gegen eben Al-Hilal, dann Palmeiras gegen Chelsea, Paris Saint-Germain gegen Bayern München und Real Madrid gegen Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, Sebastian Kehl hat der Süddeutschen Zeitung vor 2 Tagen, was glaube ich, ein Interview gegeben, wo er schon auch gesagt hat, na, von den Ergebnissen her nehmen wir das alles. Spielerisch not so great. Traust du Borussia Dortmund gegen Real Madrid vielleicht sogar eine Überraschung zu?
Zu verlieren haben sie nichts und ich glaube, das kommt der Borussia Dortmund gemeinhin entgegen in dieser Partie. Der Druck ist auf Seiten von Real Madrid und der ist gehörig, denn der Präsident Florentino Perez ist ja schon seit einigen Jahren ein großer Verfechter von einer Superliga und wenn möglich nicht nur einer europäischen Superliga, sondern einer globalen Superliga. Insofern ist das hier für Real Madrid vom Werbeeffekt her und von der eigenen Ausrichtung von vehementer Bedeutung. Das zeigt sich auch darin, dass Perez offenbar schon zu Beginn des Turniers hier in den USA aufgetaucht ist und nicht erst zum Finale, wie er das offenbar mal angedacht hatte. die Frage ist, wie gefestigt diese Mannschaft von Real Madrid ist, weil sie hat ja nicht nur einen Umbruch beim Personal zu verkraften gehabt, sondern ja auch einen neuen Trainer mit Xabi Alonso. Und es scheint mir so der Fall zu sein, dass er in den ersten Spielen, ähnlich wie Simone Inzaghi bei Real, der alten Formation der Mannschaft vertraut hat. Das war in beiden Fällen die Viererkette und jetzt hat er zuletzt umgestellt auf Dreierkette, wo du siehst, seine eigenen Ideen bringt er jetzt ein und vielleicht auch auf der Basis, dass die Mannschaft sehen musste, okay, so kommt, wie wir bislang gespielt haben, geht es eigentlich nicht weiter. Wenn das tatsächlich schon eine Festigkeit hat, dann glaube ich, ist es natürlich für Real Madrid eine relativ gute Basis, um dieses Turnier weiter zu bestreiten, denn individuelle Qualität haben sie. Allerdings, wie gefestigt das ganze Konstrukt ist, das ist halt die andere Frage. Und ich glaube, Borussia Dortmund kann sehr frei drauf losspielen und mal schauen, was Real Madrid tatsächlich anbietet. Und Real hat natürlich vermutlich auch noch im Hinterkopf, dass es ein Halbfinale gegen PSG geben könnte, was natürlich dann nochmal eine spezielle Note hat aufgrund des Mbappé-Transfers. Insofern nochmal, es ist spannend, weil dieses untere Tableau sind die vier europäischen Mannschaften, während in der anderen Tableau eher diejenigen sind, die außerhalb von Europa sind. Das, glaube ich, macht dieses momentane Turnierkonstrukt sehr spannend.
Jetzt hast du eine wunderbare Vorlage geliefert für die Schlussfrage. Ist denn diese Veranstaltung, und lass sie meinetwegen zu besseren Anstoßzeiten in irgendeinem anderen Land stattfinden, aber ist diese Veranstaltung tatsächlich eine Empfehlung für eine globale Super League?
Das sehe ich nicht so. Und ich glaube, dass wenn man da so weit denkt, dass man auch einfach die Stärke von den europäischen Ligen total bestreitet. Ich finde, das eine kann parallel zu dem anderen existieren. Und diese globale Superliga, da haben sich ja die Fans, die Zuschauer, die Medien in den vergangenen Jahren eindeutig dazu geäußert. Und wenn in einem Monat der Betrieb in der Premier League, in der Bundesliga, in Italien, Spanien wieder aufgenommen wird, dann glaube ich, werden sich die Fans daran genauso erfreuen. Und wie soll eine globale Superliga aussehen? Also soll dann Vereine aus Europa mal kurz nach Südamerika reisen? Also ich glaube, dass das allein schon logistisch momentan überhaupt nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz sehe ich den Reiz davon, wenn man hier unterschiedliche Spielstile sieht. Du siehst, was die Brasilianer für eine enorme Physis hast. Du kannst sehen, Mamelodi Sundowns aus Südafrika, was die für ein fluides Spiel haben, das hat mich begeistert. Natürlich haben die nicht die individuelle Klasse, aber ich finde, dass dieses Turnier, unabhängig mal von dem, wie es entstanden ist und wie es finanziert ist, eine absolute Berechtigung haben kann im Spielkalender. Und genauso ist es allerdings mit den herkömmlichen Strukturen, die wir kennen. Insofern würde ich sagen, dass beides parallel zueinander existieren kann. Und ich finde, das hat auch dieses Turnier bewiesen.
Ich bin schon so alt, mein lieber Sven, dass ich sagen kann, ich habe noch Zeiten erlebt, als man den Brasilianern nicht ihre Athletik zugeschrieben und gut geschrieben hat, sondern ihren Spielwitz. Circa 1982 muss es gewesen sein.
Danach, Fußball entwickelt sich weiter.
Danach ist es für Brasilien nur noch bergab gegangen, mit einem kurzen Zwischenhoch 2002. Sven Heist, Ladies and Gents. Vielleicht rufen wir nächste Woche wieder an. Ich würde mich freuen. Danke, Sven. Kurze Pause der Big Show 716.
Hallo, hier ist Gina Lückenkämper und ihr hört Sportradio 360.
Der Big Show 716 geht weiter und heute gehen wir ganz, ganz früh nach Los Angeles zu Jürgen Schmieder. Servus, Schmiedi.
Hallo, Jens. Ich hoffe, alles ist gut.
Es ist tatsächlich alles gut. In London, ja. Ich sehe hier auf den großen Moritz Lang, von dem wir später vielleicht noch hören werden. Carlos Alcaraz ist gerade vorbeigegangen. Aber keiner von denen war in der frühen Phase der FIFA Club WM in Cincinnati. Du warst mit Ole Derb dort und wenn ich die Bilder richtig deute, das Buffet war großartig.
Das Buffet, ja. Also es gibt eine ganz, ganz tolle deutsche Küche in Stadionlaufweite. Da ist einer aus Lübeck ausgewandert, deswegen heißt dieses Ding der Lübecker. Gibt ordentlich Brezen, original Bratwurst, Schnitzel, also richtig, richtig toll. Heiko und ich hatten Riesenspaß, auch bei 37 Grad, glaube ich.
Und die erste Partie der Bayern war jetzt nicht so prächtig besucht, die Dame in Charlotte auch nicht. Jetzt ist mit Miami, Inter Miami, die letzte amerikanische Mannschaft ausgeschieden. Ändert das irgendwas an der Wahrnehmung der gesamten Veranstaltung?
Ich glaube, für die Amerikaner haben sie sich gar nicht so interessiert. Ich glaube, man muss es so ein bisschen in drei Stufen sehen. Es gab so diese Blasen, also in Miami und vielleicht in New York so hoch. Und immer, wann die Südamerikaner spielen. Also okay. Immer ein südamerikanischer Club dabei war, waren da 40, 50, manchmal auch 80.000 im Stadion und haben Rabatz gemacht. Weil für die Südamerikaner ist das so die erste Gelegenheit, ey, wir zeigen es jetzt den Europäern mal. Das zweite Tier, würde ich sagen, ist so, wenn die großen Europäer gegen eine gute Mannschaft gespielt haben. Also wenn, ich glaube jetzt auch, dass bei den Viertelfinals, die jetzt kommen, die ja wirklich namhaft sind. Also wenn du sagst Bayern, PSG, Dortmund, Real, also das sind schon Namen, da glaube ich, dass New Jersey auch voll sein wird. Das ist so das zweite Tier. Wenn dann Dortmund gegen eine nicht so tolle Mannschaft spielt, da hörtest du halt so 15.000 im Stadion, nicht so viel. Und dann hast du halt die Exoten. Und jetzt musst du dir halt die Frage stellen, wenn die Mamelodi Sundowns gegen Ulsan FC aus Südkorea spielen, würden in Deutschland wahrscheinlich auch keine 50.000 kommen. Also das dann so auf Amerika zu schieben, meine Güte. Also das ist halt der Charakter einer 48 Teams WM, wo Vereine wirklich von überall herkommen. Kannst du nicht erwarten, dass jetzt ganz viele südafrikanische Fans da mitkommen, oder? Also gerade wenn die in drei verschiedenen Städten spielen. Also wer kann sich das denn leisten, dass du sagst, jetzt flieg mal schnell in die USA? In drei Städte, also ich kann dir mal unsere, Heiko, meine Reiserechnung vorlegen, holy shit, also jeder, der jetzt plant, WM 2026 in Nordamerika, Leute, schaut euch die Strecken an, schaut euch auch die Zeit an, die ihr braucht, wenn ihr, sagen wir, dem deutschen Team hinterher reist, das ist abenteuerlich, es ist wirklich abenteuerlich, wenn du manchmal so von Westküste nach Ostküste schnell mal fliegen willst. Ja, der Flug dauert 4,5 Stunden, 3 Stunden Zeitverschiebung. Also da musst du erstmal wieder ins Stadion kommen. Ich bin zum dritten Dortmund-Spiel, war ich eine Stunde vor Spielbeginn am Flughafen und schnell zum Stadion. Ging nicht anders.
Ja, ich habe mir das gedacht. Ich werde im Sommer in den USA sein. Denke ich mir, bin ich bei Heiko in Boston für ein paar Tage, fahre mal schnell runter nach Cincinnati. Dann sehe ich aber Boston-Cincinnati mit dem Auto unmöglich. Flug 2,5 Stunden, glaube ich, auch nicht billig. Also die Wege, die Distanzen sind grandios. Und zwar grandios lang.
Und so wie ich den Turnierplan, ich habe den so ein bisschen angeschaut für nächstes Jahr, weil ich mir jetzt mit der Club-WM so gesagt habe, da ist eine wahnsinnige Reiserei, wenn du deinem eigenen Team so ein bisschen dein eigenes Team verfolgen willst. Also wenn du jetzt nicht sagst, da komm, jetzt mal eine Woche Urlaub in Los Angeles und wer immer im Rose Bowl oder halt dann nächstes Jahr ein Ding spielt, das schauen wir uns an. Das verstehe ich. Aber deinem Team hinterher zu reisen, wird wirklich, wirklich, wirklich abenteuerlich und auch teuer. Also ich schaue dir diesen Flug Boston-Cincinnati, ja, hier wieder $250, dann brauchst du wieder 2 Nächte Hotel. Also das wird mir für Fans, glaube ich, richtig teure WM.
Ja, und mit den...
Aber
ja.
Wen interessieren die Fans?
Ja gut, das Spannende ist ja, und ich weiß gar nicht, ob mich Heiko darauf hingewiesen hat, oder hat Heiko in unserer Gruppe darauf hingewiesen, dass sich der Iran qualifiziert hat, da bin ich auch mal gespannt. Das wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr diskutiert werden, wer dann wirklich rein darf oder nicht.
Gute Frage, weil in der New York Times oder LA Times, weiß jetzt nicht mehr, war schon ein Stück auch zur Club-WM, als Trump so die ersten Travel-Bans verkündet hat, wo die sagen, naja, pass mal auf, wie schaut denn das denn aus nächstes Jahr? Und da gab schon so eine Entwarnung aus dem Weißen Haus, nein, die WM wird natürlich ein Fest. Und ich glaube, die FIFA hat dann ein offizielles Statement gemacht, nein, also da gibt es natürlich Ausnahmen. Jetzt sagst du natürlich, okay, was würde ich als möglicher illegaler Einwanderer tun, wenn es heißt, also du, während im Juni und Juli 2026, lass mal dann alle rein und die gehen dann schon wieder. Also ich sehe da ein Problem zukommen, wie sich die Situation im Iran natürlich verhält. Auch wer sich sonst noch qualifiziert, wer da hoch will, wer ein Fest feiern will. Und wie gesagt, also die Logistik ist schwer. Also wie lässt du da Leute rein? Der Mexikaner ist ja tatsächlich gewohnt, dass er zu Fuß bei Tijuana einfach drüber geht. Und man hockt sich in den Surfliner oder in den Bus nach LA und man geht da wirklich ins Stadion. Also das gibt's hier. Die pilgern hier hoch und das sind Feiertage. Du bist zu Fuß von Tijuana, wenn du mit dem Bus fährst, bist du in 3 Stunden in LA. Und dann feuern die den LAFC an. Also da bin ich gespannt, was sie an den Grenzen machen, was sie mit den Visa machen. Also wirklich spannend.
Ist denn sowas, ich meine, ich bin in Wimbledon und da gibt's natürlich diese Art der Wettbewerbsverzerrung, dass die guten Spieler immer auf den überdachten Plätzen angesetzt werden, was eh okay ist, damit die TV-Stationen planen können. Wenn ich aber jetzt lese zum Beispiel, dass in Atlanta was, glaube ich, innen gespielt wurde, dass die Dortmunder da Wohnzimmertemperaturen hatten, andere Mannschaften spielen um 12 zum Mittag, das müssen wir, glaube ich, nächstes Jahr dann auch befürchten. Da wird ja keine Rücksicht drauf genommen. Da wird in Atlanta gespielt, die haben Glück gehabt und in Charlotte kannst du immer die Arschkarte gezogen haben, richtig?
Genauso ist es und genauso wie wir bei den US Open jedes Jahr darüber debattieren, über eine Wettbewerbsverzerrung, dass die Hochgesetzten erstens am Abend spielen und zweitens bei Zoom-Dach im Arthur Ashe und im Armstrong. Während andere bei 40 Grad natürlich draußen spielen. Also wo Medvedev natürlich auch sagt, ich glaube, der sagt, ihr werdet schon sehen, irgendwann stirbt mal einer. Auf der anderen Seite sind die Profis relativ, also mit allen, mit denen ich hier gesprochen habe, das waren jetzt natürlich meistens Deutsche, Dortmund und Bayern, die sagen natürlich, ja, es ist mörderisch, aber Leute, wir sind Profis. Also da wirst du dich drauf einstellen müssen. Ich habe gehört, dass Thomas Tuchel, der Trainer der Engländer, ganz bewusst hierher kam und sich Spiele in der Hitze angeschaut hat, weil die Engländer wollten nach Kansas City. Das war so die erste Dings, Kansas City ist so ein bisschen zentral, da kannst du ein schönes Trainingslager aufmachen und bist relativ schnell überall. Und jetzt, glaube ich, hat Tuchel festgestellt, dass in Kansas City mit die heißesten Temperaturen waren. Und der dann sagte, na, ist ja relativ egal, wo wir spielen. Wenn wir hier Trainingslager machen, trainieren wir jeden Tag bei 40 Grad im Schatten. Also ich glaube, bei Deutschland haben wir 2018 in Russland haben wir debattiert, wo die das ihr Lager aufschlagen. Und ich glaube, das wird also noch interessanter als der Spielplan. Weil auch die Dortmunder sagten, ja, also schön und gut, dass wir hier in Cincinnati sind, aber Leute, ihr wisst schon, dass bei uns in Fort Lauderdale unten auch 40 Grad sind und nochmal eine Luftfeuchtigkeit von 104%. Die sagten, da ist es noch heißer. Also es geht nicht nur um die Spiele, die du absolvierst, ist natürlich besser, wenn du überdacht bist, aber es geht schon auch drum, wo trainierst du? Gibt es vielleicht am Trainingsort eine Halle, ich erinnere dich an Michigan, wo du die Halle kühlen, regnen und irgendwas konntest. Also findest du so ein Trainingscamp mit überdachter, klimatisierter Halle? Also da, glaube ich, kann sich der DFB, der solche Sachen eigentlich relativ gut plant, kann sich da einen Vorteil verschaffen, oder? Also ich sehe das eher, du wirst es nicht ändern. Es wird Spiele um 12 Uhr mittags geben für den europäischen Markt. So wird es sein. Und das Einzige, was du tun kannst, ist dich darauf vorzubereiten, weil der Spielplan ist ab Auslosung relativ bekannt. Der Spielplan steht jetzt schon. Es steht schon, Gruppe A Nummer 3 spielt gegen Gruppe A Nummer 4 hier. Also du kannst ab Auslosung, kannst du deinen Turnierplan relativ auf diesen Baum bauen. Und dann musst du dich halt vorbereiten. Meine Meinung. Beschwer dich nicht, bereite dich darauf vor.
Ja, ja, aber es wird natürlich schwierig sein, jetzt, glaube ich, für die deutsche Delegation ein Campo Bahia aufzubauen, so wie sie in Brasilien war, weil ich glaube auch die Preise in den USA ein kleines bisschen anders sein werden. Gib uns bitte ein Wort noch. Ich habe den Artikel gelesen, er war extrem launig. Wir wissen alle, dein Herz hängt am SV Werder Bremen, mit Recht auch. Aber ich habe das ist schon ein paar Wochen her, wir haben auch länger nicht gesprochen, deinem ersten Stück über Thomas Müller habe ich schon entnommen, dass selbst dir, der du im fernen Hermosa Beach lebst, Thomas Müller fehlen wird. Spüre ich das richtig, Schmiedi?
Ah, gute Frage. Ich glaube, nein. Nämlich, weil ich jetzt bei der Club-WM so diese Spieler erlebt habe und die sind alle aufgeschlagen. Also ich wurde ja Journalist oder ich habe so angefangen in der Zeit, als man zum FC Bayern ging und in der Mixzone erstmal von Oliver Kahn angeknurrt wurde. Dann kam Marc van Bommel der irgendwas rausgehauen hat. Und aus diesen Persönlichkeiten, die oft recht grummelig waren, kamen ja dann die glatt gebügelten. Also irgendwie, wo du dann Philipp Lahm, wo du schon wusstest, was der sagt. Und dann kam ja Müller, so als Radio Müller, der Erfrischende, der dir halt Geschichten lieferte. Aber was ich jetzt so bei der Club-WM sah, dieser Alexander Pavlovic, das ist ja ein Goldjunge irgendwie, der steht da und plaudert und sagt, ja, das ist jetzt blöd, gell, irgendwie für mich, dass da mein bester Kumpel wechselt, ja, das ist dann schon schade, mal schauen, ob der nicht aus den Augen, aus dem Sinn. Also die plaudern fröhlich von der Seele weg, keiner labert da immer über Druck und was weiß ich. Und auch beim Wetter, die sagen alle ganz ehrlich, ganz schön heiß. Ich muss mir meine Kraft schon einteilen, dann ist der Nächste, sagt schon wieder, na shit, jetzt wenn ich sage, ich muss mir meine Kraft einteilen, sagt der Trainer, was treibst du denn eigentlich? Also ich finde die alle sehr, 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 sehr lieb und nett und ich glaube, vielleicht ist das große Vermächtnis von Thomas Müller, dass diese jungen Spieler den Müller anschauen und sagen, hey, es ist völlig okay, von der Seele wegzuplaudern. Und vielleicht ist das die wirklich große, große Tat von Thomas Müller.
Okay, gut, dann lass uns hier eine ganz kurze Pause machen, aber es gibt mindestens ein Thema, das wir mit Schmiedi unbedingt auch noch besprechen müssen in der Big Show 716. Pause.
Hallo, hier ist Thorsten Lieberknecht und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
Weiter geht's in der Big Show 716 mit Jürgen Schmiede. Heiko sitzt in irgendeinem Flieger, vielleicht nach Sacramento. Jürgen, vielleicht nach Sacramento, denn es, wie es scheint, wird Dennis Schröder dort endlich, weil er auch noch nicht dort war, aufschlagen, gleich für 3 Jahre. Kann man das schon bestätigen und in welche Mannschaft kommt er denn da?
Also ich glaube, es ist bestätigt ab dem Zeitpunkt, wo du diese Meldungen hörst, lässt sich nicht mehr vermeiden. Auch in Detroit haben sie gesagt, er wird... Sie haben ihn wohl verloren. Also in Detroit hätte man ihn gerne gehabt und ich glaube, das spricht jetzt so ein bisschen für die Karriere von Dennis, wo du sagst, schau mal, jetzt geht er wieder von einem Verein, der ihn eigentlich gerne gehabt hätte und geht wieder irgendwo hin, wo er noch nie war. Auf der anderen Seite muss ich sagen, der wird seine Karriere anders bewerten, als wir es tun. Ich habe mit Heiko lange gestern gesprochen, mit Jonas Beckenkamp von der SZ, habe ich auch lange drüber gesprochen, wo du sagst, was mein Karriereplan ist nicht der von Dennis Schröder. Und der wird, wenn er irgendwann mal aufhört, wird er sagen, Leute, ich habe die deutsche Nationalmannschaft zum WM-Titel geführt. Was wollt ihr denn? Also, wenn wir manchmal über Zverev lachten, wenn der sagt, Olympiasieg ist der wichtigste Titel im Leben eines Tennisspielers, sagen wir, aus seiner Sicht kannst du tatsächlich begründen, ey, das Ding, dieser WM-Titel ist emotionaler als jeder NBA-Titel. Und jetzt musst du sagen, schau mal, in seinem Alter, in seiner Rolle, nochmal 3 Jahre für 45 Millionen. Die Rente ist sicher. Also damit sichert er tatsächlich, dass ein Junge aus Braunschweig, der als Skateboarder aufgewachsen ist, mit Mitte 30 fürs Leben ausgesorgt hat, fürs Leben seiner Kinder ausgesorgt hat. Ich glaube, dass, wenn man ihn fragt, wie er das beurteilt, sagt er, was wollt ihr denn noch mehr? Also, das ist seine Perspektive. Jetzt, wenn du so, oh, du hättest und könntest, und dann sagt er, aber schau dir mal die Karrierewege für einen Menschen, der herkommt, wo ich herkomme, an. Das hätte auch ganz, ganz anders ausgehen können. Also ich glaube, man muss mal so ein bisschen Perspektive und Perception wechseln und sagen, wie er vielleicht aufs Leben schaut. Und dann sagt er, okay, ich bin halt so ein bisschen wechselhafter Geist. Und jetzt, mei, ich habe auch 10 coole NBA-Trikots daheim, in denen ich alle gespielt habe. Ja, also ist immer so ein bisschen, wie man auf Dinge schaut in so einem Fall, oder?
Ja, ja, Entschuldigung. Ich meine auch, Zverev, und wenn Zverev sagt, natürlich würde er unbedingt gerne einen Grand Slam-Titel haben, ist überhaupt keine Frage. Aber seine Begründung, okay, Olympia nur alle 4 Jahre. Ich glaube, Zverev mag das auch, in diesem Olympia-Team gewesen zu sein, ja. Auch wenn Tokio natürlich unter den Umständen scheiße war. Aber, also unter den Corona-Umständen, aber sportlich nicht. Und das, mein Gott, das kann ich mit Dennis auch so verstehen, der damals ja der wichtigste Spieler war für Deutschland. Man muss da mal überhaupt
nicht. Ja, sicher. Also und gerade, du musst ja sagen, das ist jetzt nicht das Dreamteam. Und LeBron sagt, ey, schau mal, we won gold for the USA, sagt er in Paris selbst. Also da ist der sehr, sehr stolz. Warum darf der Kapitän und unbestrittene Anführer, der kann tatsächlich sagen, mit Deutschland Weltmeister zu werden, im Basketball ist sportlich vielleicht auf einer Ebene, als würde jemand wie ich den NBA-Titel gewinnen. Weil ein NBA-Titel wird er ja nicht als Starspieler gewinnen, sondern mittlerweile als, ja, was wäre er sechster Mann bei einem, also überleg mal, so eine Rolle in OKC, wo wird er da reinpassen oder auch bei den Pacers? Da ist Dennis Nummer 7, Nummer 8. Und dann sagst du, und das denke ich mir jetzt auch, dann gehst du zu irgendeinem Verein, bloß, dass du nochmal die Chance auf diesen Ring hast. Ich verstehe es, wer es tut. Ich verstehe aber auch die sagen, nee, also dann spiele ich lieber nur 3 Jahre in Sacramento. Das ist kein schlechtes Team, zum Playoff-Kandidat, glaube ich. Also mehr aber auch nicht. Und sagt, Leute, ich habe sehr, 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 sehr viel erreicht. Also ich sehe den Punkt mehr als bei Zverev. Bei Zverev sehe ich dann eher so, ist jetzt so eine Entschuldigung oder du redest dir das irgendwie ein, weil du tief im Inneren natürlich weißt, dass dich alle auslachen, wenn du sagst, Olympiasieg ist wichtiger als Wimbledon. Also setz dich mal gegenüber Boris Becker und sag dem ins Gesicht, mein Freund, der Olympiasieg ist wichtiger als Wimbledon. Also er muss froh sein, wenn er nicht aufsteht und geht und dir die Freundschaft kündigt. Also, sorry. Aber, also, weißt du, was ich meine? Aber wenn Schröder sagt, ich als Kapitän deutscher Nationalmannschaft, das ist sportlich fast so hoch wie ich NBA-Titel, verstehe ich eher die Argumentation.
Jetzt bist du aber natürlich auch ein Mann und wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, ist Sacramento ja die Hauptstadt des Bundesstaates Kalifornien und ich bin mir sicher, du warst schon des Öfteren dort. Ich stelle es mir nicht besonders sexy vor. Wie sexy ist Sacramento?
-2. Es ist so ein bisschen, wie man sich noch schlimmer, stell dir Bonn nicht als Bundeshauptstadt in den 80ern vor, sondern wirklich nur als es ist eine reine Stadt, die nur für Verwaltung, Bürokratie, Politik existiert.
Brasilien. Und das genauso ist nur Brasilien oder so. So stelle ich mir Brasilien also, vor.
Ja, also genau so schaut's auch aus. Es ist halt wirklich alles aufgeräumt, so ein Mini-Washington, also immer so Monumente, aber es ist nichts Spannendes, kein Charakter, null. Wirklich null.
Das ist natürlich.
Aber da schließt sich der Kreis für Dennis, weil angefangen hat er ja letztlich in Bakersfield.
Nein, in Braunschweig. Braunschweig hat er angefangen.
Nee, ja, also ja, Braunschweig und dann kam er ja also von Atlanta nach Bakersfield geschickt wurde in die D-League und ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, weil wir telefonieren. Ich habe den da besucht. Der kam jung in die NBA. Ich war jung hier in Amerika und habe gesagt, also Dennis, wo sollen wir uns denn treffen? Also sollen wir uns ein Restaurant treffen und er sagte dir ganz ehrlich, ich bin hier nur im Hotel und in der Trainingshalle, weil in dieser Stadt gibt's nichts. Und ich fahre so hoch und denke mir, naja, der arrogante NBA-Profi übertreibt und fahre durch Bakersfield und sagt, der Mann hat recht. In Bakersfield gibt es nichts. Null, null, null. Und jetzt ist er im 200 Kilometer entfernten Sacramento.
Okay, Bakersfield und Sacramento von meiner Sommerbesuchsliste amerikanischer Städte hiermit gestrichen. So, ein Wort noch. Heiko, wie gesagt, leider heute nicht dabei, aber ich bin mir sicher, ihr habt das ausführlich verhandelt, nicht nur in unserer WhatsApp-Gruppe. Das 2-4 der Edmonton Oilers, dein Freund Kaiser rennt hier herum mit einem T-Shirt der Florida Panthers. Ich habe ihn gleich beschimpft und er sagt zu mir, was willst du von mir? Deutscher NHL-Champion, wenn auch nicht der, auf den wahrscheinlich die meisten gehofft haben. Aber gibt's ein Resümee der Gruppe Schmieder-Ulder? Auch darüber, ich habe gelesen, Connor McDavid soll, also irgendjemand bei X geschrieben, soll bitte nur noch 2 Jahresverträge unterschreiben und gar nicht mal zwingend in Edmonton. Wie ist die Befindlichkeit von Heiko vor allen Dingen?
Schwierig. Weil du wirklich den Eindruck hattest, dass sie das stärkste Team sind in den Playoffs. Also nach dem Wackelbeginn gegen die Kings, wo man irgendwie sagt, okay, wie im Tennis, so erste Runde. Jetzt hast du mal so ein Matchball abgewehrt, bist drüber gekommen und auf einmal läuft's und es lief. Und du triffst halt auf diese abgefuckte Truppe. Also das kann man nicht anders sagen. Die wollen dir einfach wehtun. Und die attackieren dich früh und die sag mal, expose your weakness. Also die legen so deine Fehler offen, von denen sie halt welche haben. Also wenn sie gepresst werden, werden sie ungeduldig. Viele Puckverluste, dann sind sie ganz schlecht im Zurücklaufen. Und jetzt kommt aber der Kicker an der ganzen Sache. Eine Minute nach Ende der Finalserie veröffentlicht Vegas die Wettquoten für die nächste Saison. Das hört zur Tradition und ich schaue da immer hin, weil ich mir denke, also so verrückt sind die Amerikaner, die haben noch nicht mal den Pokal und ihr fangt von nächster Saison an. Und der Favorit sind die Edmonton Oilers. Also, so, wie bewertet man es nun? Sagst du jetzt, ja, schon wieder verloren und zum zweiten Mal, was muss ich tun? Oder du sagst, Leute, jetzt sind wir zweimal hintereinander im Finale gewesen, haben 4-3 verloren, als 4-2, waren aber eigentlich die bessere Mannschaft, haben gegen, also was fehlt uns denn noch? Viel fehlt ja wirklich nicht. Und ich glaube, das ist jetzt so, wo ein bisschen Gras schon wieder gewachsen ist nach der ersten Enttäuschung. Die nüchterne Beurteilung. Also wir sind das stärkste Team in der NHL. Wir gehören zu den Top 3. Und jetzt musst du halt überlegen, was sollen wir noch verbessern? Also jetzt bist du so im FC Bayern, Barcelona, Real Madrid Ding, wenn die alle im Champions League Halbfinale waren und sagen, naja, was machen wir denn noch? Also irgendwo müssen wir jetzt was machen. Beim Torwart, klar. Aber da musst du halt auch sagen, also du kannst jetzt halt irgendeinen holen, sondern musst dir wieder einen holen, der wirklich besser als Skinner ist im Salary Cap. Also anders als beim Fußball kannst du jetzt auch nicht ausgeben, was immer du willst. Und dann wird's problematisch. Also weil du, und jetzt kommen wir, jetzt schlage ich einen tollen Bogen zum NBA-Finale, weil sich alle gefragt haben, warum Hartenstein so viel verdient als Free Agent. Der höchstbezahlte Free Agent in der Geschichte von OKC. Und Presti gibt dir genau die Antwort, weil wir wegen dem Meister geworden sind. Es mag jetzt nicht der Top-3-Spieler sein, aber er ist genau der, den wir gebraucht haben und den wir genau für dieses Geld, das wir hatten, kriegen konnten. Boom. Und so läuft der US-Sport. Und da musst du halt ein bisschen nachdenken, wenn du sowas beurteilst und sagst, okay, was hätten wir gern, aber was ist realistisch angesichts von Salary Cap und was auf dem Markt ist? Lange Antwort. Holy shit.
Nein, gute Antwort, großartige Antwort. Jetzt habe ich nur noch die Frage, weil ich es wirklich nicht weiß. Ich weiß, in der MLB, wenn du über diese Salary Cap drüber gehst, was ja kein hartes ist, dann musst du noch Luxury Tax zahlen. Gibt sowas in der NHL auch?
Ja, es ist alles komplizierter. Also es ist ja wie, du kennst es ja in der NBA, wo du drüber gehen kannst, aber auch bestimmte Spieler, je nachdem, ob es ein Rookie ist, ob es ein Supermax ist, verschiedene Verträge anbieten kannst. In der NHL ist es wieder ein bisschen anders, weil gab es ja mal diese Debatte, wo dann 50-Jährige noch bezahlt werden, weil sie die Verträge so ins Backend machen konnten. Also es ist ein bisschen einfacher. Auf der anderen Seite ist halt in der NHL auch nicht so viel Geld da. Also der Salary Cap ist viel, viel niedriger als in der NBA. Und dann musst du halt schauen, also wenn du sagst, wo ordnen wir Skinner als Torwart ein, selbst wenn du jetzt sagst, der ist nur der 15-Beste, dann musst du sagen, okay, ist tatsächlich jemand von, sag mal, 12 bis 5 verfügbar, weil die Top 4 sind eh nicht verfügbar, und passt der ins Salary Cap? Und da wird's halt schwierig. Ja, dann musst du auch traden. Das ist im Eishockey so ein bisschen heikel, aber die Oilers haben natürlich auch ein ganz großes Ding gemacht. Sie haben gedraftet, nämlich einen aus Hermosa Beach. Und jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das ist jetzt ganz schade, aber sie haben tatsächlich aus meinem Dorf haben die Oilers ein Talent der einstigen Junior Kings gedraftet und da sind wir jetzt sehr, 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 sehr stolz.
Gut, wenn's Finny Schmieder gewesen wäre, dann könntest du dich dran erinnern. So viel steht fest.
Herrlich. Leider so, nein.
So, jetzt schauen wir mal, ob wir nächste Woche Heiko wieder dabei haben können. Ja, ist auch schön. So, schauen wir, ob nächste Woche Heiko wieder dabei ist. Jürgen, für diese Woche, ich danke dir herzlich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show.
Viel Spaß im Wimbledon.
Komm. Ja, ich freue mich. Pause, Big Show 716.
Hallo, ich bin Maximilian Demi und ich freue mich, wenn ihr Sportradio 360 hört.
Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 716 und ich freue mich sehr, dass auch in dieser Woche beim Motorsport wieder mit dabei sind. Er ist auf dem Weg zum Norrisring. Das ist Eddie Mielke. Servus, Eddie.
Ja, schönen guten Tag. Ich wundere mich ein bisschen. Ich bin fast in Nürnberg, nachdem ich gestern noch bei 36, 37 Grad in Bremen am Schreibtisch geschwitzt habe. Stelle ich fest, hier sind es nur 21 Grad. Also das könnte das Wochenende etwas erleichtern.
Tja, der Voice, Stefan, der Voice Heinrich ist auch dabei. Wirst du dich auch auf dem Weg Richtung Nürnberg machen, der Voice?
Nee, ich werde mich auf Formel E vorbereiten, weil in Berlin in 1,5 Wochen ist dann der Aufschlag der Formel E Weltmeisterschaft und da bin ich wieder Veranstaltungssprecher und Streckensprecher. Und da werde ich dann ab Dienstag schon zu wirbeln können. Insofern bin ich jetzt am Norrisring dieses Jahr mal nicht dabei.
Ja, da schauen wir gleich voraus. Aber Eddie, wir beginnen gerne mit dir. Vergangene Woche haben wir dich ja in Assen erreicht. Und es dünkt mich, kann man sagen, es ist schon eine Vorentscheidung in der MotoGP-WM gefallen, weil Marc Marquez halt wieder gewonnen hat, beide Rennen. Oder gehen da ein bisschen die Pferde mit mir durch?
Nee, die gehen da überhaupt nicht mit dir durch. Also in der Form, in der er ist. Und das hat er auch in Assen wieder unter Beweis gestellt. Und Assen ist ja nicht unbedingt eine Marquez-Spezialstrecke, sondern da hat er sich eigentlich immer eher schwer getan. Die letzten drei Siege vor dem letzten Wochenende gingen alle an Pecco Bagnaia. Und ja, jetzt kommt der Sachsenring übernächstes Wochenende. Und das ist ja nun wirklich erklärtermaßen das absolute Wohnzimmer von Marc Marquez. Also ich würde dir da durchaus recht geben. Auch durch den Sturz von Alex Marquez natürlich bedingt, wo man jetzt immer noch nicht sagen kann, ob er nach seinem Handbruch am Sachsenring überhaupt fahren wird können. Aber Fakt ist, Pecco Bagnaia ist zu weit weg und Marc Marquez ist in einer Form, ja, so in der Form war er wahrscheinlich sogar noch nie. Er ist gesundheitlich bei 100%, fährt das beste Motorrad. Also das sollte eigentlich nichts mehr anbrennen für Marc Marquez.
Und der Voice, wir schauen ja immer ein kleines bisschen weiter. Ein 4. Platz für Pedro Acosta, 5. Platz Maverick Vinales. KTM kann mit diesen Wochen, okay, jeder möchte gerne den Podiumplatz haben beim Grand Prix, aber eigentlich kann KTM, glaube ich, zufrieden sein mit dem Wochenende.
Ja, wir haben halt wieder die typischen Wellenbewegungen der Maschinen und der Hersteller quasi hinter Ducati. Wir hatten starke Rennen von Aprilia, wir hatten starke Rennen von KTM, wir hatten auch starke Qualifying-Runden, vor allem von Yamaha. Auch Honda mit Johann Zarco hat ja in Le Mans unvergessen fantastisch gewonnen. Aber klar ist, die Konstanz fehlt überall. Und das gilt auch für KTM und Pedro Acosta, der endlich mal wieder sich durchgebissen hat und wirklich ein fantastisches Rennen gefahren ist. Aber klar ist auch, jetzt nicht mittelfristig, sondern langfristig gesehen, dass wir gerade die Meldung bekommen haben, dass Kurt Trieb, der Designer aller Motoren, ob nun Motocross, ob Rallye Raid, Dakar und ob Rundstrecke, ob da die kleinen Motoren oder die großen für die Königsklasse, dass der wohl dem Lockruf von Honda folgen wird. Dann geht's wohl um eine unglaubliche Gage, bei der man eigentlich nicht Nein sagen kann. Und das, glaube ich, Eddie weiß das auch, könnte natürlich schon eine klare Schwächung für KTM werden. Denn momentan haben sie, was Topspeed angeht zumindest und was Bums auch unten raus angeht, also ob rausbeschleunigen aus den Kurven, da steht KTM wirklich gut da.
Ja, definitiv. Und Kurt Trieb ist da zusammen mit Wolfgang Felber, der für die Fahrwerke zuständig ist, ja, wirklich ein richtiger Motor von KTM gewesen. Und ja, Honda versucht alles. Erst mit Romano Albisana, den sie von Aprilia geholt haben, und jetzt mit Kurt Trieb von KTM. Das stärkt sicherlich Honda, das schwächt sicherlich KTM.
Aber wie schnell, Eddie, geht das dann? Ja, wir sehen ja bei Adrian Newey, da werden wir dann im nächsten Jahr sehen, bei Aston Martin, wie gut dieses Formel-1-Auto sein wird. Das erste, das Adrian Newey für Aston Martin entworfen hat. Geht es so etwas in der MotoGP schneller?
Ja, das wird schneller gehen müssen, weil Honda holt Kurt Trieb ja auch deshalb, weil das Reglement sich ja für 2027 ändert. Im Moment sind ja die Motoren eingefroren, also eine unmittelbare Auswirkung hat das nicht. 2026 wird noch mit den 1000 Kubikzentimeter Motoren gefahren, aber dann die Entwicklung des neuen Motors mit 850 Kubikzentimeter, dafür will Honda Kurt Trieb natürlich haben und das wird natürlich dann auch Auswirkungen haben.
Okay, dann eine Sache haben wir noch, der Voice, der Weltmeister. Quält sich immer noch, aber die Frage ist, wann kommt Jorge Martin zurück? Ich glaube, am Sachsenring, der Voice, wird es noch nicht so weit sein.
Nee, das wäre auch nicht zu empfehlen. Also er hat die letzten ärztlichen Checks, da gab es gute Nachrichten. Anhand der Schwere der Verletzung war es aber völlig richtig. Und wir haben es bei Marc Márquez als Beispiel ja auch gesehen, was passieren kann, wenn man zu früh zurückkommt. Also schwere Verletzung, und das hatte Jorge Martin erstmal ausheilen. Die Saison ist eh in der Tonne, also geht es jetzt darum, mittel- und langfristig zu sehen. Und Sachsenring ist sicherlich auch für den Fahrer eine enorme körperliche Belastung. Das Auf und Ab war nicht geeignet. Und da gab es sowieso immer schon von Anfang an ein sehr großes Fragezeichen, ob es da schon klappt. Also aus, glaube ich, Vernunftgründen hat man jetzt auch gesagt, das machen wir dann, ne? Noch nicht. Aber es wird, und das ist ja neu, hat Aprilia tatsächlich ja durchgesetzt, einen Test geben mit ihm. Der ist, glaube ich, noch nicht terminiert, aber er wird bald passieren, dass er halt einen Testtag hat auf seiner MotoGP-Maschine. Und das, glaube ich, war eine gute Reglemententscheidung, denn das gilt ja nicht nur für gerade den amtierenden Weltmeister, sondern für jeden, der sich verletzt hat. Eine aus Sicherheitsgründen gute Entscheidung. Er wird das nutzen. Er ist mit Serienmaschinen wohl schon gefahren, wie wir hören, aber eben noch nicht mit dem Rennmotorrad. Und insofern muss er sich da gut vorbereiten. Das heißt, wenn er zurückkommt, noch mit Aprilia und dieser Ära, wie es mit dieser Vertragsauflösung weitergeht, steht ja nach wie vor im Raum. Da hat der Manager von Jorge Martin jetzt nochmal nachgelegt. Also die beiden Seiten sind sich komplett uneinig und spinnefeind, und am Ende müsste möglicherweise ein Gericht entscheiden, wo Jorge Martin im nächsten Jahr fährt, wenn er überhaupt fährt. Denn Dorna hat auch schon gesagt, wenn das jetzt nicht bald juristisch geklärt wird und die beiden Parteien, Streitparteien, Jorge Martins Seite und Aprilia sich einigen, dann kann es durchaus passieren, dass er im nächsten Jahr gesperrt wird und gar nicht fahren kann.
Too big to fail gilt da also offenbar nicht. Es geht also auf den Nürburgring, Eddie, und der Voice hat mir auch was geschickt. Ich lese es auch hier auf einem Portal. Die Geschwindigkeit in der Boxengasse, damit möchte ich anfangen. Mit der Geschwindigkeit in der Boxengasse ist auf maximal 40 km/h jetzt beschränkt worden. Was hat das für Auswirkungen? Warum hat man das gemacht?
Also denken ja immer klar. Eigentlich die Menschen nach dem Chaos in der Boxengasse in Zandvoort, dass das was mit der Sicherheit zu tun hat. Das hat sicherlich auch was mit der Sicherheit zu tun. Der Nürburgring ja keine temporäre Rennstrecke, sondern der einzige Stadtkurs. Der Hauptgrund ist aber, dass man das Ganze ein bisschen entzerren will, wenn nämlich die Pflichtboxenstops zum Tragen kommen und das Wiedereinfädeln in den Verkehr passiert, dann will man verhindern durch diese 40 km/h, und da hat man Simulationen gehabt, da hat man Hochrechnungen gemacht. Also man will verhindern, dass sich dann die Fahrzeuge, die vom Pflichtboxenstopp kommen, wieder ins laufende Feld einsortieren, dass die sich vor der Spitze einsortieren und da eventuell in dem Kampf um Platz 1 eingreifen. Schauen wir uns mal an, warten wir mal ab. Nürburgring auf jeden Fall, Kultstrecke, 2,1 Kilometer kurz. Letztendlich sind es nur 4 Kurven, aber ich freue mich aufs Wochenende. Und ich bin mal gespannt, wer den meisten Druck auf deinen österreichischen Meisterschaftsführenden Lugi Auer ausüben wird. Kandidaten gibt es dafür genug. Nürburgring, außergewöhnlich, wirklich unique, diese Rennstrecke. Es wird ja im Übrigen auch noch am Wochenende eine MotoGP-Demonstration dort geben. Früher war der Nürburgring ja eine Motorradstrecke anhand der Historie. Ich sage nur Zündapp und ähnliche Hersteller, die alle aus Nürnberg kommen. Also Paul Espargaro wird tatsächlich eine der Original-KTM RC16 MotoGP-Raketen zu Demonstrationszwecken und natürlich auch, um ein bisschen Werbung zu machen für den Sachsenring, eine Woche später diese Holperpiste jagen. Da bin ich wirklich mal gespannt, was Paul Espargaro danach zu erzählen hat. Die Zuschauer dürfen sich auf jeden Fall auf einen akustisches und optisches Erlebnis freuen.
Und der Voice, ein paar Fahrer aber müssen es vorsichtig angehen lassen, weil sie verwarnt sind und weil ihnen eine Gridstrafe droht. Zu Recht, in Zandvoort muss es ja rund gegangen sein, so richtig.
Naja, es war vor allem in den ersten Rennen der Saison, wurde ordentlich reingehalten, und da gab es ja auch schon diverse Diskussionen. Timo Glock hat gesagt, Herr, schmeiß Hirn vom Himmel für die anderen Rennfahrer. Es war teilweise wirklich sehr hart. Klar ist aber auch, dass die Rennleitung von Anfang an dieses Jahr gesagt hat, sie wird durchgreifen, was sie jetzt tut. mit Sven Stopper, wir haben ihn schon ein paar Mal hier erwähnt und gelobt, hat die DTM einen fantastischen Rennleiter, der auch international einen großen und sehr, sehr guten Ruf hat. Also Oschersleben gab es 7 Verwarnungen, Lausitzring gab es nur 3, aber jetzt war eben klar, dass in den Niederlanden in Zandvoort durchgegriffen wird. Und dann haben wir 16 Verwarnungen gehabt, wegen tatsächlich auch Cutten und vielen anderen Dingen nicht den nötigen Raum lassen bei Side-by-Side-Racing. Dass wir Kontaktsport haben, ist klar. Die Frage ist immer nur, wo ist die Grenze und wo geht's nicht mehr? Und Timo Glock hat mit Recht da ein bisschen geflucht, denn mit dem ist auch sehr hart umgegangen worden. So richtig abdrängen und abdrängen außerhalb dann von der Rennstrecke, das geht dann eigentlich nicht mehr. Man muss Platz lassen. Das hat auch lange Zeit funktioniert, aber immer wieder wird's dann eben doch heiß und es geht ja um viel. Jetzt wird also durchgegriffen und tatsächlich, du hast recht, ein Drittel des Fahrerfeldes droht eine mögliche Rückversetzung. Sie haben schon 2 Verwarnungen und sollte jetzt in Nürnberg auf dem engen Norrisring rund um den Reichsparteitag, das Reichsparteitagsgelände und am Dutzenteich vorbei wieder ein paar auffallen, kann sein, dass sie dann 5 Startplätze nach hinten rücken. Das ist dann gerade auf dem kurzen Norrisring besonders bitter und ich glaube, das wird mitspielen.
Eddie, jetzt nochmal ganz pauschal gefragt, was macht einen guten Rennleiter aus? Also was muss der genau machen? Nur die Strafen aussprechen oder bewerten, die vorgeschlagen werden? Aber gut, bei der Formel 1 damals haben wir es gesehen, als Max Verstappen erstmals Weltmeister geworden ist, da hat der Rennleiter massiv eingegriffen in den Ausgang des Rennens dann. Aber was macht Eddie aus deiner Sicht einen guten Rennleiter aus?
Also ich kann Stefan nur recht geben, Sven Stoppel ist ein hervorragender Rennleiter. Das habe ich auch schon anders erlebt. Was einen Rennleiter ausmacht, ist vor allen Dingen die Klarheit seiner Entscheidung und die Art und Weise, wie er mit den Fahrern und auch mit uns Medien im Übrigen kommuniziert und uns das Ganze näher bringt, was er da entscheidet. Und das macht Sven Stoppel wirklich auf herausragende Art und Weise. Hat immer ein offenes Ohr. Wir können da immer hingehen, auch wenn wir mal was nicht verstehen, warum der bestraft wurde und der nicht. Also immer ein offenes Ohr und wird auch von den Fahrern im Allgemeinen gelobt. Und Sven Stoppel wird das schon in den Griff kriegen. Und die Strafenflut, die kommt nicht von ungefähr. Das kann man ja auch leicht verstehen. Bei einer Rennserie mit 24 Autos und 9 verschiedene Hersteller. Ja, und wenn dann das ganze Feld im Qualifying in einer Sekunde liegt und wir teilweise auf so kurzen Strecken eben fahren, wie die DTM kurze Strecken anzubieten hat, dann ist ein guter Rennleiter definitiv notwendig und zum Glück haben wir den.
Gut, jetzt vielleicht noch ein ganz kurzer Rückblick aus der vergangenen Wochenende. Der Voice, wenn ich es richtig gesehen habe, in Spa, die 24 Stunden sind gefahren worden und wenn ich sehe, das Tableau, wer da gewonnen hat, dann sage ich, okay, die DTM war wieder ganz gut dabei, oder?
Naja, das zeigt ja auch das Niveau der DTM von allen weltweiten GT3-Rennserien. Das ist schon sehr, sehr hohes Niveau. Und was mich irre gefreut hat, und ich glaube, Eddie wird da in meinen Chor sofort auch einstellen, dass die Grasser Racing-Truppe tatsächlich für den ersten Lamborghini-Sieg gesorgt hat in Spa. Die waren schon oft dabei. Spa, die Ardennen-Achterbahn, vor allem auch oft mit Wetterkapriolen, ist ja im Grunde das verlängerte Mittelgebirge des Nürburgrings. Das waren jetzt harte Zeiten für viele. Wir hatten jetzt 3 24-Stunden-Rennen in 3 aufeinanderfolgenden Rennwochenenden. Das gab's noch nie und wird's wohl so bald auch nicht wiedergeben. Das muss man einfach ein bisschen entzerren. Für die Mechaniker, die Ingenieure, für die Rennfahrer war das ein irrer Stress, denn es waren ja einige, die alle 3 Rennen gefahren sind. Le Mans, Nürburgring und Spa. Respekt vor allen, die das auf sich genommen haben. Spa jetzt also mit dem Sieg für Grasser Racing war eine große Freude und ein absoluter verdienter Triumph.
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ich kenne den Gottfried ja jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jahre. Das ist ein Vollblut-Racer. Ich würde es mal so titulieren. Das kleine gallische Grasserdorf aus Österreich zeigt den großen Werksrömern, die da mit viel mehr Budget und so antreten, eine lange Nase. Kurios allerdings, das muss man auch erwähnen, also 3 DTM-Fahrer auf dem Auto. Mirko Bortolotti, Jordan Pepper und Luca Engstler. Die waren schon Teamkollegen fürs Hause ab beim 24-Stunden-Rennen in der Eifel, auch auf dem Lamborghini. Sind jetzt für Gottfried Grasser siegreich gewesen in Spa. Ja, und jetzt am kommenden Wochenende am Norrisring, da sind das erbitterte Gegner, denn Mirko Bortolotti der in Wien lebende italienische Titelverteidiger, der liegt nur auf Platz 9 in der DTM-Tabelle. Der wird natürlich seinen Ab-Lamborghini bewegen. Ja, und Jordan Pepper und Luca Engsler, mit denen er letztes Wochenende noch gefeiert hat. Und das war eine Feier, weil ich glaube, Gottfried Grasser hat es das 10. Mal versucht, in Spa zu gewinnen. Und endlich hat es geklappt. Ja, und jetzt am Wochenende fahren die dann halt gegeneinander. Zwar alle drei im Lamborghini, in einem Lamborghini-Fahrzeug, aber eben in unterschiedlichen Teams. Das zeigt mal, wie kurios das Rennfahrer-Profi-Geschäft manchmal sein kann.
Ja, da muss ich jetzt schon nicht. Möglicherweise habe ich die Frage vor ein paar Jahren schon mal gestellt. Da war es aber, wenn Eddie sagt, Gottfried Grasser ist ein Vollblut-Racer, gerne. Aber irgendwo muss die Kohle herkommen. Hat der Gottfried Grasser nebenbei irgendwo eine Firma laufen, die sehr gut läuft, oder wird seine Racing-Leidenschaft durch Preisgelder und Sponsoren finanziert?
Naja, das ist zunächst mal ein Renngeschäft, und klar ist, dass wenn du das so gut machst, wie Gottfried Grasser, musst du es Fulltime machen. Das kannst du nicht so nebenbei machen, mal so am Wochenende fahre ich mal zur Rennstrecke und probiere das mal. Das ist auch nicht DTM-like, da würdest du keinen Blumentopf gewinnen. Nee, das ist dann schon eine Finanzierung, die A, natürlich ein bisschen vom Hersteller passieren muss, aber natürlich vor allem auch von Sponsoren. Und das Preisgeld kommt dazu, wobei Sponsoren und, ich glaube, Herstellerunterstützung das Entscheidende ist. Herstellerunterstützung, nicht nur monetär, sondern vor allem natürlich, was Teile angeht, Entwicklungsteile, was Engineering auch angeht. Aber der hat sich über die Jahre jetzt wirklich durchgebissen. Und jetzt so ein großer Triumph, und das eben nicht durch Zufall, durch Glück, durch Wetterkapriolen, wie auch immer, durch eine rote Flagge kurz vor Schluss, was wir in Spa bei den 24 Stunden ja auch schon hatten in den vergangenen Jahrzehnten, sondern wirklich ein auf der Rennstrecke rausgefahrener, souveräner Sieg. Das ist toll, und da ziehe ich meine Mütze, Respekt.
Gut, Eddie, dann gib uns doch bitte die Hard Facts für dieses Wochenende. Weil das letzte DTM-Rennen in Sandford, das war ja geprägt von einer späteren Startzeit. Ich gehe davon aus, an diesem Wochenende wieder alles gewohnt in der Reihe.
Alles ganz normal gewohnt, alles wie gewohnt auch. Alle Sessions live auf ran.de, Run Racing und auf Join. Das ist vielleicht noch erwähnenswert, denn wir werden das tatsächlich nutzen. Ist ja nicht so weit weg von unserer Senderzentrale. Und Join ist ja unser neuer Superstreamer. Wir werden ein Auto sehen, was im Join-Design auf die Strecke gehen wird, nämlich den Audi von Land Motorsport von Ricardo Feller. Der fährt dann also komplett Join gebrandet für uns. Mal schauen, vielleicht bringt ihm das ja Glück. Aber alles ganz normal, die ganz normalen Startzeiten, wie gewohnt, keine Veränderungen im Zeitplan. Also das soll heißen, alle Sessions live bei uns. Nur Achtung! Es wird zwei Qualifying-Gruppen geben. Das hat man gemacht, weil mit 24 Autos, wenn es nur ein einziges Qualifying gäbe, das wäre einfach ein bisschen zu viel Verkehr. Also wird es gerade und ungerade Plätze, die morgen rausgefahren werden, geben. Und dann teilt man das Qualifying in zwei Gruppen auf und danach ermittelt sich dann die Startaufstellung. Also das Ganze aber zu gewohnten Zeiten wie gewohnt. Und wie gesagt, alle Sessions live bei uns bei Run Racing und auf Join.
Herrlich, da freuen wir uns. Danke, Eddie. The Voice bleibt für die Formel 1 noch dabei. Kurze Pause in der Big Show 716.
Hier ist Joachim Lambi und ihr hört Sportradio 360.
Die Big Show 716 geht weiter. Stefan der Weiß-Heinrich ist dabei geblieben, neu dazugekommen von Formel 1.de. Stefan Ehl. Grüß dich, Stefan.
Aber hallo.
Folgendes Szenario vergangenen Donnerstag. Ich komme am frühen Abend an in Wimbledon, checke bei meinen Gastgebern ein, schaue aber gleich, wo ist das nächste Kino, und bin dann in das Örtchen Wimbledon gegangen. Dort gibt's ein Odeon Cinema. Riesengroße Säle. Ich habe mir den Formel-1-Film angeschaut. Es waren, ich glaube, der Saal 300 Plätze, 20 Zuschauer. Ich halte mich aber mit meiner Kritik zurück. Ich möchte zuerst von dir, Stefan Ehlen, wissen, dein Verdikt, weil du hast ihn auch gesehen.
Ich habe ihn auch gesehen, ich habe ihn in Landshut angeguckt und wir waren zu sechst im Kinosaal. Aber ich habe Originalsprache geguckt, also das ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache. Genau. Also sehr bildgewaltig, das muss man schon sagen. Extrem cool, die moderne Formel 1 so auf der Leinwand zu sehen. Das ist natürlich schon beeindruckend gewesen. Wenn ich ehrlich bin, hört es da auch schon auf beim Positiven, weil Ja, ich sag mal so, wer zum Beispiel Driven kennt, den Film von Sylvester Stallone, den der mal mit der Formel 1 machen wollte und den die Formel 1 abgelehnt hat.
Zu Recht,
ja. Es ist irgendwie wie so ein Abklatsch davon. Die Story ähnelt sich sehr und da denke ich mir, hey, das ist jetzt fast 25 Jahre her. Hat man sich da nicht irgendwas anderes einfallen lassen können? Also es ist leider irgendwie ein bisschen plump und mir missfällt auch, wie die Formel 1 dargestellt wird. Also Achtung, Spoiler, die es noch nicht gesehen haben. Ein bisschen was muss ich sagen, weil sonst kann man es nicht nachvollziehen, warum ich das kritisiere. Es wird halt unfair gefahren und dieses unfaire Fahren wird glorifiziert. Also ein Team kommt zu Ergebnissen, in dem ein Fahrer unfair fährt. Und da muss ich sagen, sorry, aber das widerspricht jetzt irgendwie dem Gedanken von Fairness. Und da bin ich auch nicht so richtig sicher, ob das ist, was man propagieren will als Formel 1. Ne? Also so nach dem Motto, hey, du musst nur ein Arschloch sein, Entschuldigung, und dann kriegst du den Erfolg schon. Und da hat es bei mir irgendwie aufgehört zu sagen, dass ich das irgendwie nachvollziehen kann. Und die Story an sich ist auch dünn. Es ist mit Lewis Hamilton als Produzent schon darauf geachtet worden, dass die Rennszenen authentisch wirken und die sind auch wirklich außerordentlich gut gemacht. Also die Kameraeinstellungen, allererste Sache, gibt's nichts zu kritisieren, wirklich toll. Man findet, wenn man genau hinguckt, natürlich ein paar Kleinigkeiten, dass der jetzt vielleicht nicht DRS haben sollte und so, aber geschenkt, ja. Was mich so ein bisschen stört ist, es wird groß auf Diversität gemacht, es werden sehr viele Frauen zum Beispiel gezeigt und das ist auch völlig in Ordnung. Nur diese Frauen, die haben dann irgendwelchen komischen Fehler. Also eine Frau beim Boxenstopp beispielsweise, die verhaut den dann oder die läuft dem Fahrer in der Garage über den Weg, der rumpelt sie an und so. Da denkt man sich, müsste nicht sein. Ist irgendwie ein bisschen seltsam. Und dann ist eine Frau technische Direktorin des Teams. Auch gut, super, ja. Gab's noch nicht und im Film wird gesagt, sie ist die erste überhaupt. Und natürlich verliebt sich Brad Pitt in diese Frau und natürlich lässt er sie am Ende stehen. Und da denkt man sich auch, Leute, also
Spoiler!
Jetzt hat man diese Frau da wirklich im Film dann da und hat eine Position, die wirklich wichtig ist, mit einer Frau besetzt, macht da Werbung dafür, dass Frauen sich vielleicht interessieren für den Motorsport. Und dann macht man da so eine komische Figur draus. Also, ja. Und jetzt höre ich auch gleich auf mit meiner Tirade. Mir war der Film einfach auch zu vorhersehbar. Also es hat mich jetzt nicht so gepackt. Man hat irgendwie das Gefühl gehabt von Anfang an, natürlich steuert es auf ein Happy End zu. Natürlich ist klar, was am Ende passiert. Ne? Und jetzt mache ich ausnahmsweise keinen Spoiler, damit ihr noch was erleben könnt. Aber das, ja, es ist ein schöner Film. Es sind, wie gesagt, schöne Bilder. Aber ist es jetzt so der Blockbuster schlechthin? Und ich habe wirklich versucht, da die Formel-1-Brille ein bisschen abzunehmen. Muss aber trotzdem sagen, vom Hocker gerissen hat es mich nicht. So.
Ja, ich habe ja letzte Woche schon, als wir es kurz angesprochen haben, gesagt, dass ich so meine Bedenken habe und die wurden bestätigt. Ich kann nur das unterstreichen, was Stefan sagt. Fahrszenen sind wirklich toll gemacht, realistisch und atemberaubend. Das ist toll, aber es grenzt dann doch einiges schon an, auch was Drehbuch angeht, an wirklich, und nicht nur das Verhalten auf der Strecke, an Rüpelei. Und diese ganze Handlung ist wenig überzeugend. Man könnte sagen, das ist Popcorn-Kino aus Hollywood. In Amerika in der ersten Woche hat er auch wirklich viel Geld eingespielt, muss man sagen. Mehr als der vorherige Film von Regisseur Joe Kosinski. Das war ja Maverick Top Gun. Ich glaube, 20 Millionen mehr hat er eingespielt in der ersten Woche. Das ist schon mal beeindruckend. Aber klar ist, das wird sich wohl auf die Dauer nicht so halten. Und Amerika ist natürlich auch ein völlig anderer Markt als wir. Das ist ja völlig klar. Wir haben ja über die Diskussionen der ganzen Serie Netflix rund um die Formel 1 auch schon gesprochen. Das ist eben auch sehr amerikanisiert und ist übermäßig dramatisch. Auch ja ein Grund, warum bei zwei Folgen Max Verstappen gar nicht mitgemacht hat, weil ihm das alles einfach zu weit weg von der Realität war und zu sehr gewollt. Radikal und der Film setzt das eigentlich nur fort. Schön, wenn sie damit Erfolg haben, schön, wenn dann in Amerika viele Zuschauer reingehen, finde ich prima. Aber wir hatten schon Filme, die mich mehr überzeugt haben, Motorsportfilme. Nicht viel, ich gebe zu, da wurde viel probiert. Driven ist schon erwähnt worden, war nicht toll. Rush war wirklich toll, das WM-Duell 76 zwischen Niki Lauda und James Hunt. Der Klassiker Le Mans ist sowieso Standout mit Steve McQueen von 1971. Das ist sowieso der Beste. Und ich muss auch sagen, eigentlich ist auch der Stocker-Film mit Tom Cruise, eigentlich hat der genau Days of Thunder, Tage des Donners, hat der eigentlich auch besser funktioniert. Nun hat der natürlich auch die amerikanische Stocker-Rennserie, die NASCAR-Rennserie ja zum Thema. Und da wird oft härter ausgeteilt als in der Formel 1. Aber irgendwie war der tatsächlich näher dran, glaubwürdiger als das, was wir jetzt mit Formula One The Movie gesehen haben. Ob es am Ende der Film ein Sieger oder ein Verlierer ist, müssen die Zuschauer entscheiden. Und die Kinogänger werden da dann sicherlich abstimmen, ob in Amerika oder eben auch hier in Europa oder im Rest der Welt.
Ich glaube, man hat ja keine Dokumentation erwartet. Ja, es war ja von Anfang an klar, dass es ein Hollywood-Ding wird, dass es da überzogen sein wird, dass es überdramatisiert sein wird. Ich habe mir halt nur die Frage gestellt, die stelle ich mir auch bei Drive to Survive auf Netflix. Also wie will ich die Leute von meinem Produkt überzeugen, wenn ich mein Produkt falsch darstelle? Und es ist eine falsche Darstellung, wenn ich sage, Unfairness führt zum Erfolg oder es sind einfach völlig hanebüchene Sachen, die da passieren und das hat so nie stattgefunden. Also wenn ich den Leuten was vorgaukle und sage, hey, so ist die Formel 1 und dann schauen die Formel 1 und es ist gar nicht so, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Leute nachhaltig Formel 1 Fans werden. Aber vielleicht ist es auch inzwischen anders, ich weiß es nicht. Aber mein Eindruck wäre halt, ich habe genug Action, ich habe genug reales Drama in der Formel 1. Das kann man abbilden. Und man kann vielleicht auch sagen, dieses Filmteam war als 11. Team bei den Dreharbeiten ins Rennwochenende integriert. Die waren in der Boxengasse mit drin, die durften auf die Rennstrecke und so. Wie gesagt, die Rennszenen und alles, das ist wunderbar, das haben sie toll hingekriegt. Aber ansonsten, dafür, dass die so einen unfassbar guten Zugang hatten, sie haben auch bei McLaren in Woking gedreht, unter anderem, dafür, dass der Zugang so außerordentlich gut war, ja, ist der Film halt leider irgendwie so ein bisschen durchschnittlich.
Also, ich war ja von euch irgendwie gebrieft. Ich habe Driven selbst nicht gesehen. Ich habe Rush natürlich gesehen. Ich habe den Le Mans-Film mit Steve McQueen gesehen und bin mit null Erwartungen reingegangen und habe mich unterhalten gefühlt. Ich schäme mich nicht, das zu sagen. Ich habe mich einigermaßen gut unterhalten gefühlt. Ich, wenn Stefan Ehlen sagt, da muss ich jetzt den Spoiler entspoilern oder ich spoilere den jetzt gleich doppelt, dass es ein Happy End gibt. Das ist nicht das Happy End, es gibt ein Happy End, aber vielleicht nicht das, was sich viele erwarten. Also ich finde, dass das Ende natürlich, dass die klassische Klammer, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber worum es zu diesem Ende kommt, das wird davor eben kurz angerissen und dann schließt sich dieser Bogen. Was ich ein bisschen bedenklich fand, war die eine Zeile Text, die Toto Wolff hatte. Ich finde, das kann Toto besser. Ja, muss man wirklich sagen.
Auf jeden Fall.
Günther Steiner war völlig überzeugend in der einen Szene, die er hatte, weil er genau das gemacht hat, was er immer macht. Also ja.
Der ist er selbst.
Da war er wirklich er selbst. Aber ja, im Großen und Ganzen, also wie gesagt, ich bin mit null Erwartungen reingegangen, war auch ein bisschen müde vom Flug und ich bin dann rausgedacht, ja, war jetzt bei Maverick bin ich rausgegangen und habe gedacht, die 90 Minuten oder 2 Stunden kriege ich nicht mehr zurück. Bei der Formel 1 war es mir wurscht jetzt bei diesem Movie. Und ich meine, die Sponsoren, auch wenn natürlich völlig richtigerweise ihr beide sagt, unsauberes Racing darf nicht belohnt werden, aber natürlich wie die Sponsoren der Formel 1 jetzt hier nochmal eine Bühne bekommen, egal wer das ist, ob es Rolex ist oder wer auch immer, das ist schon beeindruckend und natürlich schon auch lässig gefilmt, dass obwohl Max Verstappen und Charles Leclerc, obwohl die keine Rolle haben im Film, aber so wie es gemacht ist, denkt man sich halt schon, okay, Brad Pitt war halt einmal für eine Zeit lang Teil des Formel 1 Grids. Okay.
Ja, und das ist wirklich toll gemacht. Also die haben das wirklich toll eingewoben, muss man sagen. Das geht nahtlos ineinander über. Also der Film greift in die Realität rein und umgekehrt. Also das ist 1A gewesen. Ich hatte aber auch das Gefühl, wenn du jetzt Maverick nochmal ansprichst, das war im Prinzip Top Gun Maverick rüberkopiert auf die Formel 1. Ne? Ein alter Sack kommt zurück, Entschuldigung, aber er ist mit knapp 60 wahrscheinlich, oder 60 ist der Brad Pitt ja in echt, aber im Film virtuell ist er auch über 50 locker, aufgrund der Vorgeschichte, die er hat als Figur. Kommt er dann zurück, er hat ein paar junge Spritzer, die muss er überzeugen und er muss ein Team von sich überzeugen und am Ende ist er, der die Kartoffeln aus dem Feuer holt. Ne? Und ja, das ist genau wie bei Top Gun Maverick. Und dazu sind schöne Bilder und wunderbar. Es reicht die Story. Es gibt auch wieder einen Love Interest, wie es in Hollywood Deutsch heißt und so. Also man merkt schon, dass das Drehbuch einem gewissen Muster folgt einfach. Und da hätte ich mir jetzt halt gewünscht, dass man da ein bisschen kreativer ist, weil ich glaube, das Material an sich, Drama, Action und so, das gibt schon was her, als dass man auf ein Drehbuch zurückgreift, das es im Prinzip so vor 24 Jahren bei Driven auch schon mal gab.
Money Talks. So, lasst uns zum Grand Prix von Österreich kommen. The Voice, und der hat ja mit einem Donnerschlag begonnen, mehr oder weniger, nämlich Kimi Antonelli hat in der zweiten Kurve war's, Max Verstappen in der zweiten richtigen Kurve, Max Verstappen einfach abgeschossen. Und der alte Max Verstappen, der Aspirationen gehabt hätte, Weltmeister zu werden, hätte vielleicht ein kleines Handgemenge angefahren. Aber mein Eindruck, und ich kann mich komplett täuschen, der Voice, aber mein Eindruck war, dass Max jetzt gar nicht mal so sauer war, weil er natürlich gemerkt hat, ich habe keine Chance, dieses Rennen zu gewinnen. Das wäre ein extrem mühsamer Nachmittag geworden, wenn er überhaupt irgendwie an die Ferraris rangekommen wäre. Also mein Eindruck von außen war, das hat er mit einer Grandezza hingenommen, wie es der junge Max Verstappen vor 5 Jahren nicht gemacht hätte.
Nee, das ist richtig. Aber klar ist, dass für ihn das Thema durch ist, glaube ich. 5. WM-Titel in Folge. Dazu fehlt einfach zu viel. Und muss sagen, ich fand das sehr, sehr groß, charakterlich groß, wie er das gemacht hat, dass er auch sofort gesagt hat, naja, wir haben alle solche Fehler gemacht, als wir jung in die Formel 1 gekommen sind. Antonelli hat sich auch sofort entschuldigt, nicht nur an der Strecke, sondern später dann auch nochmal ist er mit einem Mercedes-Vertreter zu Red Bull gegangen und hat sich nach dem Rennen auch nochmal ausführlich unterhalten und entschuldigt. Völlig in Ordnung, kann durchaus im Eifer des Gefechts mal passieren. Und mehr als maximal Platz 3 wäre für Red Bull an diesem Wochenende nicht drin gewesen auf dem Spielberg, denn McLaren fährt in der absolut eigenen Liga. Und ich komme nochmal darauf zurück, so langsam kapieren sie, glaube ich, auch bei Red Bull, Christian Horner, Dr. Helmut Marko, dass der Weggang von Adrian Newey das technische Team, das Designer-Team richtig geschwächt hat. Denn was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass Newey eben A, selbst auch ein Hobbyrennfahrer war und ist, B, war er Track-Engineer. Also der hat mit den Fahrern direkt gearbeitet und die Abstimmung an den Rennwochenenden auch verbessert. Und er ist gleichzeitig der Designer, der das große Ganze im Kopf hat und das gesamte Rennauto versteht und designt. Und das scheint mir bei Herrn Wachege momentan, der aktuell technischer Direktor ist, einfach nicht so zu funktionieren. Sie haben es immer wieder abgestritten, haben gesagt, nein, nein, einer allein macht's nicht und der Newey kann ruhig gehen zu Aston Martin, ist uns egal. Wir haben so viele andere gute Köpfe, die aber ganz offensichtlich nicht in der Lage sind, das Auto fahrbarer zu machen und auch schneller. Was wir auch wissen, Stefan, ist natürlich, dass wir mit diesem Downforce-Auto, mit diesen Ground-Effekt-Autos tatsächlich ein Problem haben. Nur auf Abtriebswerte zu setzen, funktioniert nicht. Das kann sogar kontraproduktiv sein. Irgendwann werden die Autos unfahrbarer. Und genau an der Grenze scheint man bei Red Bull zu sein. Und man scheint nicht einzusehen, dass man da weg muss. Dass genau dieser Weg ein Irrweg ist. Jetzt fehlt etwa 3/10 bis, naja, sagen wir je nach Rennstrecke, 3/10 in etwa pro Runde im Qualifying. Und im Rennen ist es sogar noch mehr. Das dürfte etwa eine halbe Sekunde gewesen sein. Das ist natürlich zu viel. Das kann man im Grunde in diesem Jahr unter normalen Umständen auch gar nicht mehr aufholen.
Ja, das ganz große Problem ist ja, wenn du den Verstappen mal rausnimmst und die Abstände, wie du sie gerade schilderst, die sind ja im Prinzip aus der Sicht von Max Verstappen geschildert. Nimm den mal raus, so wie in Österreich, und Red Bull holt halt keine Punkte. Und wenn Verstappen nicht fährt dieses Jahr, dann ist Red Bull Vorletzter oder vielleicht Letzter in der Konstrukteurswertung, weil der Tsunoda oder der Lawson, die holen halt mal einen oder vielleicht mal 2 oder vielleicht mal 4 Punkte, aber das war's dann auch. Also es ist eigentlich erschreckend, wie abhängig Red Bull von Max Verstappen ist. Und wenn man dann wieder sieht, dass der Toto Wolff gerade auch so ein bisschen die Fühler ausstreckt in Richtung Max Verstappen, und wenn man dann bedenkt, naja, der Verstappen könnte vielleicht wirklich sagen, also Servus, steige ich halt aus, steige ich halt um, fahre ich halt nächstes Jahr Mercedes, dann hat Red Bull ein Problem. Und zwar ein richtig großes, weil die haben dann auf einmal nichts, gar nichts. Die stehen dann sowas von im Regen.
Ja, auf der anderen Seite, aber ich habe mir das Rennen hier im englischen Originalkommentar oder was der ESPN-Kommentar, ich weiß es nicht, angeschaut, aber die beiden Kommentatoren haben ein Dankgebet Stefan Ehlen gen Himmel geschickt und haben nur gesagt, thank you McLaren, thank you for letting that happen. eben dieser Umstand, dass es hat ja fast nach Racing ausgesehen, was Lando Norris und Oscar Piastri da gemacht haben. Norris hat sich da schon, wie ich finde, mächtig behauptet, weil für ein paar Sekunden oder ein paar hundertstel Sekunden war Oscar Piastri ja vorne. Wird das so weitergehen? Weil dann in der zweiten Hälfte des Rennens hatte ich schon den Eindruck, dass es dann hieß, okay, Burschen, wäre schon schön, wenn ihr beide ins Ziel kämet.
Ja. Also ich glaube, die ganze Situation war insofern ein bisschen verzerrt, weil im Qualifying gab es ja gelbe Flaggen und der Piastri hat seine Schlussrunde nicht mehr reingekriegt. Aber ich glaube, im Rennen hätte er am Anfang auch ein bisschen schneller gehen können und dann hat er sich ja mal da in Kurve 4 ein bisschen verbremst und das hätte auch blöd ausgehen können. Und dann hat man ja gesagt, Freunde, so bitte nicht mehr. Und das hat die ganze Dynamik ein bisschen rausgenommen. Auch die Strategie, die man bei Piastri nicht so richtig verstanden hat, warum er den so lange noch auf der Strecke hat gelassen und nicht direkt nach Norris auch herangeholt hat. Also da hat man, glaube ich, schon ein bisschen versucht, das Ganze zu entzerren. Ich bleibe aber weiterhin dabei, dass der Piastri der stabilere ist von beiden, der ja einfach konstanter die Ergebnisse gut abliefert und der Lando Norris, der hat einfach mehr zu viele Schwankungen drin. Und der ist, glaube ich, im entscheidenden Moment nicht cool genug. Der Piastri ist einfach abgebrüht, das muss man so sagen, und der bleibt für mich der Favorit. Ich glaube auch, dass die gut verstehen, wie man miteinander umgehen kann, auch auf der Rennstrecke. Die sind da gut geeicht. Ich glaube aber trotzdem, dass es irgendwann nochmal rumpeln wird. Also man darf ja auch nicht vergessen, die Formel 1-Saison ist gerade erst mal halb rum. Da kommt noch ganz schön viel und es wird eng bleiben zwischen den beiden. Die sind die Top-Favoriten für alle weiteren Rennen. Wenn es normal läuft, gewinnt McLaren das alles. Und dann wird es irgendwann mal wieder eine Situation gehen, wo es halt vielleicht nicht gerade gut ausgeht, sondern wo es halt mal ein bisschen scheppert. Ja, und das Thema Stallorder, das wird uns deswegen noch ein bisschen begleiten. Da bin ich mir sehr sicher.
Und The Voice, zum Abschluss, lass uns bitte zu unserer allwöchentlichen Lobhudelei, mit der niemand gerechnet hat vor der Saison, auf Sauber kommen, weil Sauber hat beide Fahrer in den Punkten gehabt. Also die müssten ihr Glück und vor allen Dingen die viele Kohle, die sie jetzt bekommen, oder die relativ viele Kohle, gar nicht fassen können. Aber Gabriel Bortoletto hat erstmals jetzt Punkte gemacht. Nico Hülkenberg ist ein ganz, ganz sehr solider Fahrer. Also bei Sauber muss die Stimmung brillant sein im Moment.
Ich glaube, die ist gut im Vergleich zu Saisonbeginn. Da war sie ja wohl die schlechteste Mannschaft in der Formel 1. Und der letzte Platz, der schien so ein bisschen einzementiert zu sein. Aber es sind klar jetzt Updates gekommen, die haben funktioniert. Das ist jetzt alles im Mittelfeld der Team-WM, die ja sehr viel Millionen Preisgeldausschüttung am Ende des Jahres bedeutet, sind die Schweizer nah dran an den Racing Bulls. Und das ist also alles ganz, ganz prima. Man muss sagen, jetzt konstant so gute Leistungen, das ist auch nicht so einfach. Aber auch da ist zu sagen, dass zum Beispiel die Racing Bulls wieder mal ein schlechtes Rennwochenende hatten. Da sind ja große Schwankungen drin. Williams war nirgendwo, die ja auch paar Mal zu Beginn der Saison für Furore gesorgt haben. Alpine sah nicht so gut aus. Sie hatten auch schon bessere Rennwochenenden. Aber klar ist jetzt, ich glaube, für Nico war es der dritte Punktegewinn im dritten Rennen in Folge. Und er ist als letzter losgefahren, nachdem er im Qualifying sich ja einen großen Fehler erlaubt hat. Also die Speed stimmt jetzt wirklich und auch im Qualifying sieht's besser aus. Die haben einen ganz klaren Schritt nach vorne gemacht, müssen aber natürlich weiterarbeiten, denn wenn sie irgendwann mal Audi-Werksteam sind, es ist mit Platz 7 und Platz 8 oder Platz 9 und Platz 10 ist damit nicht so viel geholfen. Man muss aber sagen, im Vergleich dazu, wo sie herkommen, wo sie vor wenigen Monaten noch standen, ist das wirklich ein Trend nach oben.
So ist es. So. Jetzt am kommenden
und wir sollten vielleicht auch noch sagen, herzlichen Glückwunsch Red Bull Ring, denn die haben eine Vertragsverlängerung bekommen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Information. Die werden auch nicht mehr zu den Rennstrecken können, wie zwar bis Spa, bei denen ja diskutiert wird, wie man einen alternierenden Kalender hinbekommen kann, dass diverse Rennen vielleicht nur zweimal im Jahr stattfinden. Ich glaube, da hat der Red Bull Ring auch ein bisschen Angst. Jetzt ist klar, die bleiben also dabei. Der Vertrag ist bis ins Jahr 2041 verlängert worden. Und das hat man, es gibt nur eine andere Rennstrecke, die eine ähnlich lange Laufzeit hat. Ich glaube, das ist Miami, Stefan, wenn ich richtig in Erinnerung bin. Alle anderen haben kürzere Laufzeiten. Das ist, glaube ich, schon ein großes Kompliment an die Mannschaft des Red Bull Rings und an Spielberg.
Keine Frage. Es waren auch schöne Bilder. Ich meine, das ist halt einfach was anderes. Es ist ja toll, dass wir so viele verschiedene, unterschiedliche Rennstrecken haben. Und jene in Spielberg aus der Totalen ist halt ganz was anderes. Logischerweise wieder als in Montreal, als ein Stadtkurs sowieso. Sehr, sehr schön. Am kommenden Wochenende, und ich bin in Großbritannien, ich werde mir Silverstone natürlich ganz genau anschauen. Und wir sprechen hoffentlich in dieser Runde am kommenden Donnerstag genau darüber mit Stefan der Voice Heinrich, mit Stefan Ehlen. Kurze Pause in der Big Show 716. Danke Stefan, danke der Voice. Kurze Pause.
This is Christopher Mandrake-Russo and you are listening to Sports Radio 360.
Geht weiter im Theater of Dreams, im Media Theater in Wimbledon. Neben mir sitzt Sebastian Kaiser. Und Sebastian, ich stelle gerade fest, du isst die Erdbeeren mit Sahne. Das weißt du, wenn ich an Sahne denke, dann, ich brauche sie aufgeschlagen. Mhm. Brauchst du sie nicht aufgeschlagen? Weil ich finde so, das schmeckt irgendwie noch gar nichts, nur ein bisschen flüssig.
Ich esse die Erdbeeren auch zu Hause mit Milch.
Ja, mit Milch ist was anderes, ja. Aber da würde ich sie ja zerheizen.
Ja, hier sind die Milchpackungen aber so klein, dass ich daher, glaube 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 solche Milchstripes aufreißen müsste, um den heimatlichen Effekt zu haben. Ja. Und dann nehme ich lieber aus der großen Kanne, die neben diesen Erdbeeren stehen, da bin ich dann bequem und haue mir das Zeug drüber und stelle mir vor, es wäre Milch.
Herrlich. Diese Imagination, die kannst du auch nicht lernen.
Nee.
Der große Kaiser hat mit Christoph Leuchtenberg und mir, wir sind in Paris gesessen und haben uns ein bisschen überlegt, da ist der Giro noch gelaufen, wie das im Team Red Bull Bora Hansgrohe aussehen wird. Und haben uns gedacht, na gut, Primoz Roglic wird als Kapitän zur Tour de France fahren, wird das gut machen, bis er das erste Mal hinfliegt, sprich auf der zweiten Etappe. Und was dann? Und plötzlich, Sebastian, die Dauphiné, Florian Lipowitz wird Dritter, hat natürlich keine Chance, das Ganze zu gewinnen, weil es Pogacar ernst genommen hat. Aber wie schaut denn, und du hast mit, erzähl mir erstens bitte was über Florian Lipowitz, du hast mit ihm ausführlich gesprochen. Und lass uns dann auch gerne dazu übergehen, wie die Hierarchie jetzt tatsächlich aussehen wird in diesem Team.
Ja, also viel hast du ja schon gesagt. Also das ist genau so. Florian Lipowitz ist ein sozusagen Rising Star, der bis vor ein paar Jahren mit Radsport nur privat zu tun hatte. Okay. Der ist ein Biathlet, also eigentlich. Hatte dann zwei schwere Verletzungen. Die zweite war ein Kreuzbandriss. Und als die so halbwegs ausgeheilt waren, er aber noch keinen Biathlon machen konnte, war das, was er machen konnte, als erste Sportart Radsport.
Ja.
So. Weil das für die Gelenke schonend ist, wie er gesagt hat. Und das hat ihm schon immer Spaß gemacht. Sein Vater ist Marathons gefahren. Da ist er als Kind immer auch mitgefahren. Also er hat dann als Neunjähriger schon 120 Kilometer Touren gemacht am Tag, war dann ein paar Jahre später, sind die dann auch mal, glaube ich, von Genf nach Nizza gefahren, das sind so 800 Kilometer in einer Woche, und das mit 16, 17, das ist schon ordentlich, das ist schon sehr sportlich und es hat ihm einfach Spaß gemacht und hat ihm dann irgendwann gemerkt, naja, vielleicht habe ich da sogar mehr Talent im Radsport als im Biathlon. Und so ist er dann letztendlich tatsächlich Radsportler geworden und die Leistungswerte haben gestimmt. Bevor er das erste Rennen bestritten hat, wurde er natürlich dann untersucht und wurde geguckt, bringt's überhaupt was? Also Leistungsdiagnostik heißt da das Zauberwort und anscheinend lief das alles ganz gut. Also bei einem, glaube ich, Drittligateam einen Vertrag bekommen. Und ja, und jetzt ist er inzwischen seit das zweite Jahr, glaube ich, jetzt weiß ich jetzt gar nicht, müsste ich jetzt auch nachgucken, bei Red Bull Bora Hansgrohe und steht jetzt vor seiner Tourpremiere, hat schon zwei Rundfahrten gemacht, wobei eben das Bemerkenswerte ist, dass er eben bei der Vuelta im vergangenen Jahr in der Gesamtwertung Siebter wurde und das als Helfer, also nicht als Kapitän. Und das sagt, glaube ich, schon viel aus über das Leistungsvermögen. Und da bin ich mal gespannt, was wird. Er wird dann praktisch dieselbe Rolle haben, offiziell wie bei der Vuelta. Also wird als Helfer für Primoz Roglic ins Rennen gehen und der wird der Kapitän sein. Aber wie du es schon gesagt hast, ist ein Typ, der sehr, sehr gern mal hinfällt. Du hast auf der einen Seite diesen risikobereiten Roglic, der koste es, was es wolle, in die Abfahrten geht, der kein Freund, kein Feind kennt, der einfach da drauf los ballowert mit den entsprechenden Folgen, die wir in den letzten Jahren ja zur Genüge hatten, sowohl bei der Tour als auch außerhalb der Tour. Und dann hast du auf der anderen Seite diesen ehemaligen Biathleten, der in einer sensationellen Form ist und der aber, habe ich so den Eindruck, ein bisschen der ruhigere Fahrer ist, der besonnenere Fahrer ist, der sagt, okay, das wird sowieso nicht in der Abfahrt entschieden, eine Rundfahrt, da kannst du höchstens verlieren, indem du dich hinlegst. Und da bin ich mal gespannt. Also ich glaube schon, sollte das passieren, was du jetzt gerade prophezeist, dass er sich spätestens auf der zweiten Etappe flach legt und auf der dritten und vierten nochmal, auch das haben wir schon gehabt, dass der bei 5 Etappen 4-mal flach lag, der Roglic, dann steht natürlich, dann gibt's gar keine andere Möglichkeit, dann steht natürlich Lipowitz, auch wenn sie das alle noch dementieren und sagen, wir warten mal ab und wir wünschen natürlich dem Roglic nichts Schlimmes, dann steht er natürlich bereit. Das ist ja unbestritten.
Jetzt waren in den letzten Jahren, hatten wir das ja schon mal in Deutschland, mit Lennart Kemner zum Beispiel, mit Max Schachmann, glaube ich, oder verwechselt jetzt den Schachmann jemand anderen, aber Kemner war auf jeden Fall jemand, der Etappen gewinnen konnte bei der Tour de France.
Kurz zum gelben Trikot stand, mit ihn vercoacht haben, dann auf dem Anstieg, wo sie ihm falsche Zeiten durchgegeben hatten. Sonst wäre er da schon ins gelbe Trikot gefahren. Also da haben wir, so an Pyrenäen, weiß ich noch wie heute, also da haben wir schon einiges erlebt. Und wir haben natürlich das Exklusivbeispiel, wo ein Deutscher dann übernommen hat für den eigentlichen Kapitän 1997, Jan Ullrich für Bjarne Riis, wo dann Bjarne gesagt hat, fahr, ich kann nicht mehr. Und dann war eben Ulle der letzte Helfer war, der jetzt eben auch Lipowitz für Roglic sein soll in den Bergen. Er soll der letzte Mann bei ihm sein. Und dann ist natürlich, dann braucht man einfach nur logisch denken. Wenn du der letzte Helfer deines Kapitäns bist, da sind nicht mehr so viele um dich drumherum, die in der Gesamtwertung auch vorn dabei sein können. Das sind dann nicht mehr, da hat nicht jeder Kapitän seinen Helfer dabei. Also die fahren nicht alle zu zweit oder gar zu dritt. Also Jumbo-Visma, die sind immer zu dritt gefahren oder so. Pogacar allein und Jumbo-Visma zu dritt. Also das haben wir alles schon gehabt, ne? Aber nicht jeder Kapitän hat dann am Ende seinen Helfer dabei. Und hier ist es so geplant. Ob es dann wird, ob der Roglic überhaupt die Berge erreicht, das muss man dann erstmal abwarten. Aber wie gesagt, der hat natürlich keinen Druck, der Lipowitz. Der kann in Ruhe fahren. Das Podium ist, sag ich, nach wie vor Lichtjahre entfernt. Es ist seine dritte Rundfahrt offiziell, seine dritte große. Die zweite richtige sagt man, weil bei der ersten ist er, glaube ich, beim Giro mal ausgeschieden, relativ früh. Und dann kam, wie gesagt, besagte Vuelta und jetzt eben Tour de France. Und ich glaube, dass er auch selber da nicht dran denkt, dass jetzt da im Podium hin muss und das wäre auch zu viel verlangt. Also da ist er wirklich noch weit, weit weg. Das kommt wirklich im Sog dessen, was passiert. Aber es ist natürlich auch, zumindest würde es mir so gehen, als Sportler eine ungeheure Motivation. Du hast die bedeutendste Vorbereitungstour auf die Tour de France, nämlich die Dauphiné. Sind, ich glaube, 3/4 der Tourkapitäne waren da, die auf Gesamtklassement fahren wollen, so. Dann hast du da ein Bild mit Pogacar, mit Vingegaard, mit Evenepoel am Ende nach der letzten Etappe das Gesamtklassement. Und dazwischen, zwischen diesen dreien, steht der Name Lipowitz auf Platz 3. Ja, was macht das mit dir? Zerbrichst du an dem Druck, weil jetzt alle sagen, du musst jetzt, was totaler Quatsch ist, du musst jetzt aufs Podium bei der Tour, oder gibt dir das Motivation? Weil du sagst, oh, ich bin in Form, ich kann sogar mit den dreien irgendwie zumindest so ein bisschen, also mithalten, mit Pogacar vielleicht nicht, aber ich bin in der Phalanx erstmal drin. Also in Tour dritten, wir haben 2019 im vierten gehabt mit Emanuel Buchmann.
Dann den meinte ich nicht, ich meinte nicht den Schachmann, den Buchmann.
Den Buchmann, der war 2019 vierter, hätte der ein richtiges Team gehabt, dann wäre der da schon aufs Podium gefahren. Wie gesagt, so weit sehe ich den jetzt noch nicht, aber ich wünsche ihm, ich kann ja nicht in ihn reingucken und so gut kenne ich ihn ja auch nicht. Wir haben uns jetzt gerade mal kennengelernt vor einer Woche. Ich wünsche ihm, dass er wirklich das vom Kopf her so ablegen kann und er wirklich da Freude hat und das so in Energie umwandelt, dass er sagt, ich bin gut in Form, alles prima und jetzt gucken wir mal, was passiert. Ich versuche dem Primus zu helfen und wenn das gut geht, alles easy. Und wenn es irgendwie dazu kommt, dass Jens Holber recht hat und nach der zweiten Etappe liegt damit.
Nein, das wünsche ich dem Rock jetzt überhaupt nicht.
Da nieder, dann gucken wir mal, wie wir die Kapitänsrolle verteilen. Aber da sage ich dir, dann gibt es nur einen Kapitän und das ist er.
Jetzt hast du Remco Evenepoel angesprochen, der bei der Dauphiné, dachte ich mir, das hätte jetzt mal beim Zeitfahren, das hat er souverän gewonnen. Und da dachte ich schon, schauen wir mal, Pogacar waren es 30 Sekunden oder waren es vielleicht sogar ein paar Sekunden mehr hinten. Und dann hat Pogacar aber in den Bergen schon gezeigt, wer der Chef ist. Und Vingegaard war jetzt nicht so weit weg. Evenepoel war schon weit weg. Ist also Remco im Grunde genommen keinen Schritt weiter, als er im letzten Jahr war. Dass er, je bergiger es wird, einfach gegen die beiden, die auch... Obwohl er natürlich, Evenepoel ist ja auch ein schlanker Kerl, aber die beiden wirken halt nochmal viel schlaksiger als er. Keine Ahnung, wie die Gewichtsverteilung wirklich ist, aber sie wirken halt, als hätten sie 6-7 Kilo weniger. Mit anderen, also die Frage ist Evenepoel näher dran an den beiden oder nicht? Was denkst du?
Das ist ein bisschen wie im Tennis. Wenn du auf 400 stehst, dann brauchst du 2-3 Turniere und du bist 150. Aber von Platz 100 auf 30. Die 50 oder auf die 30 zu kommen oder dann von 15 in die Top 10 zu kommen, das dauert dann oft mehrere Jahre und nicht nur 2-3 Wochen mit 2 Turnieren. Ja, das ist, und das ist im Radsport genauso. Das heißt, du hast als Evenepoel, bist du der Letzte, der dazugekommen ist von diesen großen Dreien. Quasi der
Djokovic,
der Andy Murray. Ich hätte es gesagt, der Djokovic ist Tennis, weil der auch am als Letzter von den drei Großen kam. So, und du bist dort und du siehst, dass zumindest der Pogacar nicht ein Müh schlechter wird. Er ist immer noch genauso dominant, vielleicht sogar noch besser geworden, das wäre jetzt der Umkehrschluss. Also vielleicht ist ja der Evenepoel auch besser geworden. Ich kenne jetzt seine Leistungsdaten nicht mehr. Ja. Nicht, ne? Also da müsste man jetzt ins Team fragen, könnt ihr uns mal die Leistungsdaten zur Verfügung stellen? Da kommt vielleicht raus, der ist gegenüber dem vergangenen Jahr um so viel besser geworden. Ja, aber der andere halt auch. Ja. Der schläft ja auch nicht, der Pogacar. Und letztes Jahr kam auf einmal, dass er sich mit Autoabgasen nimmt und die einatmet. Und das machen dann andere auch. Keine Ahnung. Vielleicht futtert er dieses Jahr Kuhfladen. Also man weiß es nicht, was alles Energie bringen kann. Und dann ist er jetzt dort und fährt fantastisch. Der Vingegaard will es auch nochmal wissen. Der hat schon zweimal die Tour gewonnen auch. Der will da wieder hin und will auch zeigen, ich bin noch da. Und war genauso wie Pogacar, wie Evenepoel von Stürzen geledert letztes Jahr. Da ging es ja auch darum, wie überstehen die das alles und so weiter und so fort. Das ist dieses Jahr nicht so. Die gehen Stand heute topfit in die Tour de France. Und dann muss man sehen, hat er die Qualitäten oder kann er die sogar in diesem, ja, in dieser Fülle haben, wie sie ein Pogacar hat. Das glaube ich nämlich nicht. Also Pogacar, da sind uns ja die Augen fast rausgefallen letztes Jahr bei der Tour. Der hat dann bei 1-2 Etappen sogar die Sprints mitgefahren. Ja. Am Ende, wo wir immer sagen, Wout van Aert ist eigentlich unser Mann, der alles kann. Ne? Der ist in Bergen gut, nicht überragend, aber sehr gut. Er kann mitfahren, er kann sprinten, er kann Zeit fahren. Wout van Aert war ein Mann für alles. So. Und das hat im Grunde genommen jetzt der Pogacar in den letzten 2 Jahren noch ein bisschen perfektioniert. Und ist jetzt einer, der, glaube ich, nur sich selbst schlagen kann. Also ich freue mich auf einen absolut riesigen Dreikampf. Es gab in der L'Equipe, das war glaube ich auch zu Beginn der Dauphiné, da haben die auf der ersten Etappe, haben die 4 Besten der Welt den Sprint gefahren, am Ende dieser ersten Etappe. Das waren die 3 Besagten plus Van der Poel.
Ja.
Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, das war für mich ein episches Foto in der L'Equipe über 2 Seiten oben als Dach über 2 Seiten gestreckt. Wahnsinn. So, und darauf, das war für mich so ein Symbolbild für die Tour. Darauf freue ich mich bei der Tour de France. Diese 3 möglichst lang, möglichst eng zusammen zu haben, dann wird den 4. den Roglic oder Schrägstrich Lipowitz erstmal international zumindest niemand beobachten, niemand wahrnehmen, weil sich alles nur auf diesen Dreikampf fokussiert. Der kann also schön aus dem Windschatten im wahrsten Sinne des Wortes kommen und dann mal gucken, ob er tatsächlich irgendwie auf irgendeiner Etappe mithalten kann, ob er vielleicht sogar mal trotz Roglic auf einen Etappensieg fahren darf. Das muss man dann auch gucken. Bin ich auch gespannt, ob sie ihn da lassen. Und ich sage aber trotzdem, wenn er tatsächlich die Top 10 erreicht, dann ist das für den 24-jährigen Lipowitz ein Riesending. Ulrich hat mit 23 die Tour gewonnen. Das sollte man ihn also auf keinen Fall mit vergleichen. Das ist wie was hier haben mit Justin Engel im Tennis und Boris Becker. Der eine ist mit 17 Wimbledon-Sieger, der andere ist mit 17...
Nicht hier,
um nicht mal hier, Sascha zu zitieren. Nicht mal hier, um es ganz klar zu sagen. So, und genauso ist es da. Lasst dem Engel Zeit, lasst dem Lipowitz noch Zeit. Da bin ich dann, glaube ich, schon sehr froh, wenn die sich dann irgendwann mal durchsetzen. Aber man darf sie halt nicht verheizen und mit solchen Vergleichen nerven. Die sind einfach unfair.
Und wenn ich mir die Teams aber anschaue, das ist noch abschließend, dann ist natürlich das Team von Vingegaard. Also heißt es jetzt Wismar Liesebike oder ist es also okay, nicht nur Wout van Aert, sondern da sind ja nur Sepp Kuss, da sind lauter Henker drin. Es ist unfassbar, dieses Team.
Sensationelles Team. Und da muss man allerdings sagen, das sind alles Leute, die auch schon was gewonnen haben, ne? Die Klassiker gewonnen haben, die Tour-Etappen gewonnen haben, die bewiesen haben, dass sie eine absolute Helferqualität haben. Das hat man dann immer bei diesem Team UAE Emirates oder dieser Mannschaft so ein bisschen abgesprochen, was mit Sicherheit auch so war. Die waren das schlechtere Team über mehrere Jahre gegenüber Wismar, Jumbo-Wismar oder jetzt eben Wismar Liesebike. Und da hat's wirklich im Großen und Ganzen der Pogacar alleine gerissen. Das ist seit 2 Jahren anders. Da ist das Team gewachsen, übrigens auch mit deutscher Beteiligung, mit Nils Polit, der einen unfassbaren Motor hat und der unfassbar für Pogacar arbeitet und mit dem Wechsel von Bora Hansgrohe zu UAE Emirates im Grunde genommen aus seiner Sicht alles richtig gemacht hat. Und die haben da wirklich ein gutes Team aufgebaut, was den Pogacar im Endeffekt ja noch stärker macht. Der ist ohne Team schon der Beste und mit Team ist das praktisch ja nur noch mal ein richtiger Rückenwind, den er da hat, ne? So, und das, glaube ich, ist im Verbund nicht zu schlagen, weil er, glaube ich, schon eher stärker als Vingegaard, das Team von Jumbo-Visma ein bisschen stärker noch als das Team von UAE Emirates, aber die paar Prozent stärker Pogacar, die machen das dann letztendlich, glaube ich, zu seinen Gunsten aus. Und Evenepoel, da wird jeder im Team bei ihm auch froh und glücklich sein, wenn der den dritten Platz, wenn der das Podium erreicht, dann sind die großen drei zusammen. Und wie sich Evenepoel dann in den kommenden Jahren entwickelt, muss man sehen. Ich glaube, Zeitfahren kann er auch gewinnen, auch bei der Tour, aber ich glaube, für einen Gesamtsieg wird es für eine Wendepol erstmal nicht reichen.
Aber abschließend, Sebastian, du wolltest so früh gar nicht zur Tour fahren, wie du jetzt wahrscheinlich fährst.
Nee. Also man wird ja mit den Sportlern auch alt. So, man erlebt die ja mit und man, auch wenn man die journalistische Distanz wahren soll und muss, was ich auch für ganz wichtig empfinde, ist es so, dass man natürlich trotzdem irgendwo dann sagt, im 38. Anlauf gönnt man dem Zwerf nun mal den Titel, ne?
Ich habe es hier nicht gesehen, einfach weil es Rasen ist und
nein, natürlich nicht, aber die Hoffnung stirbt halt tatsächlich zuletzt, ne? Also die eine Coco Gauff, die hat auf Rasen in Wimbledon vor 6 Jahren ihren Durchbruch, hat aber noch nie ein Rasenturnier gewonnen letztendlich und scheidet hier 6 Jahre später in der ersten Runde sensationell
Jastremska
aus. Sie scheidet aus als Nummer 2 der Welt gegen Jastremska. Das ist für mich dann schon sensationell, obwohl sie die letzten Wochen auch schlecht gespielt hat. Berlin ja auch sofort in der ersten Runde raus ist. Wie war die Frage?
Na, die Frage war einfach, dass du so früh,
und ich hatte schon gedacht, lass ihn wenigstens einmal in seiner Karriere das Viertelfinale oder das Halbfinale erreichen, weil selbst das hat er in Wimbledon noch nicht geschafft. Das ist mit Abstand sein schlechtestes Grand-Slam-Turnier. In allen anderen Grand-Slam-Turnieren hat er schon Finale gespielt. Und das hat er hier noch nicht mal annähernd geschafft. Und ich hätte ihm schon gewünscht, gerade wenn er sagt, er hat es jetzt angenommen, den Rasen. Er fühlt sich wohl auf Rasen. Er hat zwei super Vorbereitungsturniere gespielt. Das darf man nicht vergessen. Finale in Stuttgart und Halbfinale in Halle. So, und dann kommt er her und fliegt gegen die Nummer 72 raus. Das hatte ich in der Tat anders geplant und hätte dann gesagt, okay, den Grand Départ in Lille geschenkt. Wenn es dann Richtung Zentralmassiv geht, bin ich dann da, wenn wir in der eine halbe Woche, wenn die Tour eine halbe Woche alt ist. Und da ist dann auch Zverev im Achtelfinale gewesen, alles gut. Aber natürlich werde ich jetzt wahrscheinlich dann ein bisschen eher da sein. Mal sehen, wie weit die Deutschen, wir wollen ja die Deutschen noch nicht verteufeln. Also lass da mal jetzt eine Sensation kommen und Struffi marschiert ins Finale. Dann bleibe ich natürlich hier. Also ich werde das heilige London erst verlassen, wenn der letzte Deutsche hier tatsächlich die Segel gestrichen hat.
Wir nehmen mit Sebastian am Mittwochmittag auf. Struffi spielt heute Nachmittag gegen Felix Auger-Aliassime. Vielleicht sind diese Worte nicht gut gealtert, vielleicht aber doch. Big Show 716, kurze Pause.
Hi, this is Pierre Maguire. You're listening to Sports Radio 360.
So, Big Show 716. Wir sitzen hier im Media Theater in Wimbledon. Zu meiner Linken ein Rookie in Wimbledon, zu meiner Rechten ein Veteran in Wimbledon. Gernot Bachler von der Kronenzeitung ist der Veteran. Lukas Zara von Standard.at ist der Rookie. Lukas, ich habe selten so viel jugendliche Begeisterung gesehen wie von dir gerade, als du hier das erste Mal in Wimbledon bist. Was ist da, wenn du deinen Enkelkindern mal erzählen wirst, als der Opa das erste Mal in Wimbledon war, was ist der erste Eindruck gewesen? Wirklich, wo du das sagst, okay, lässig.
Also das klingt jetzt so blöd, aber ich bin da von der Nordseite gekommen und dann siehst du diesen Number One Court, diese Fassade, die begrünte natürlich. Und dann, ich habe anfangen müssen zu grinsen, ohne dass ich irgendwas dazu gemacht habe. Es war schon cool. Also da hier zu sein, ich habe das jetzt auch gemerkt, wenn ich Freunden erzählt habe davon, ich fahre jetzt wirklich nach Wimbledon ein paar Tage. Da war die Reaktion anders, als wenn man sagt, ich bin bei Paris-Roubaix oder so. Das muss man nicht erklären. Wimbledon kennt ja jeder. Wimbledon, ah wow, das hat sowas, das ist in den Köpfen der Leute drin. Und das ist schon, ja, es ist auch für mich ein Highlight, nicht nur für die Spieler, Spielerinnen, sondern auch als Journalist, würde ich meinen.
Ja, und wir haben ja sogar noch ein bisschen einen österreichischen Beitrag. Gernot, der Ofi ist in der zweiten Runde, spielt gegen Tommy Paul am Donnerstag. Auf die Lilly Tagger warten wir hier. Da wirst du leider schon wieder daheim in Wien sein. Aber lass mir dann doch dir eine tennisspezifische Frage stellen. Wir haben den Ofi jetzt gesehen hier. Er war nicht ganz fit, wie er hergekommen ist. Hat auch gesagt, glaube ich, beim ersten, zweiten Training ist ihm nicht so gut gegangen. Aber Tommy Paul ist auch nicht hundertprozentig fit. Deine geschätzte Meinung zum Spiel von Sebastian Ofner gegen Tommy Paul?
Ja, also ich glaube schon, dass der Ofi durchaus seine Chancen haben wird, weil der Ofi ist einfach einer, der auf Rasen sehr gut spielen kann. Es hängt natürlich zum einen ein bisschen davon ab, wie die Ferse sich bemerkbar macht, wenn es etwas länger dauern sollte, wenn er dann doch wieder die 100 Kehrtwendungen macht, reinrutscht. Da hat er ja schon auch gesagt, dass ihm das halt dann im Lauf der Spiele halt mehr weh getan hat in Halle und dann in Mallorca, wo er dann ja in der Folge auch aufgeben musste. Es ist ganz interessant, dass der Ovi ist ja zum vierten Mal jetzt in Wimbledon und hat damit genauso viele Wimbledon-Teilnahmen wie der Tommy Paul. Allerdings ist der Tommy Paul immer schon zweimal hier im Achtelfinale auch gewesen. Also der kann schon auch auf Rasen spielen, ist, wie du gesagt hast, selbst nicht zu 100% fit. Und ich glaube schon, dass er natürlich Favorit ist als Nummer 13 der Welt. Aber er ist keiner, der jetzt den Ofi so wegschießen kann, wie es vielleicht einer von den ganz Großen könnte. Und wenn der Ofi gut serviert, gut retourniert, dann in die Ballwechsel kommt, kann das eine durchaus enge Partie werden vielleicht.
Ich dachte, dass du sagst, er hat vier Wimbledon-Teilnahmen und Thomas Muster hat nur zwei. Wie oft war der Muster da? Weißt du das aus dem Kopf? Aber viel öfter als zweimal war er nicht da.
Ich bilde mir ein, dass er viermal da war, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall berühmt ist natürlich, dass er nie hier ein Spiel gewonnen hat. Womit er die einzige Nummer eins der Welt ist, die das nicht geschafft hat.
Das waren aber auch noch andere Zeiten und Sitten. Lukas, wir haben jetzt letzte Woche haben wir drüber gesprochen, über österreichische Leichtathletik und die Rekorde purzeln. Nur so. Ich habe das sogar, ich glaube, bei Insta gesehen, der österreichische Dreisprung. Der österreichische Dreisprung-Weltrekord, nur bei uns, ist auch gepurzelt. Das war einer, der, glaube ich, extrem lang gehalten hat. Der Dreisprung ist mir ein unglaubliches Rätsel, technisch gesehen. Ich bin ja froh, wenn ich überhaupt einen Sprung hinkriege, aber Dreisprung ist noch einmal schwieriger. Ist das jetzt, sind wir schon bei 17 Metern angelangt? Lukas, wo stehen wir Österreich jetzt? Also aufgepasst, ihr 12 Hörer da draußen, wir sprechen jetzt über Österreich.
17 Meter sind es noch nicht, 16,85 Meter. Ja, aber ich gebe zu, ich muss das jetzt ablesen. Ja, ich habe das
Nein,
nicht,
du hast das aus dem Kopf gewusst.
Na gut, Andy Horace Kingley heißt der gute Mann. Ich kann dir leider sehr wenig zu ihm sagen. Außer,
haben
dass
wir
das,
den gerne da.
Ja, genau, außer dass das bei der Team-EM war. Ganz ein lustiger Bewerb, finde ich. Wir Österreicher sind da in der Liga B vertreten, also die 16 Top-Nationen sind in der Liga A. Wir sind da in der zweiten von drei Ligen und sind da auch Siebter geworden insgesamt.
Ist das gut?
Ich finde das ganz okay. Also das Ziel ursprünglich, das ausgegeben wurde, war der Klassenerhalt und das damit, also die letzten drei steigen ab, da müsste es 14, 15, 16 landen, da waren wir wirklich weit davon entfernt. Und da gab es echt ein paar richtig coole Leistungen, nicht nur bei den, also sowohl auf der Laufbahn gab es einen neuen Rekord über 1000, den war gar nicht dort, jetzt kommen wir ein bisschen durcheinander, aber es gab wirklich starke Leistungen auf der Bahn und dann eben auch einen neuen österreichischen Rekord im Speerwurf, Victoria Hudson, die Europameisterin, die Amtierende, die hat dort einen rausgehauen und sich selbst überrascht damit.
Und uns auch. So, Dreisprung, das ist eine legendäre Disziplin. Jonathan Edwards ist, glaube ich, derjenige, der hat er den Weltrekord noch,
Jonathan Edwards? Jonathan Edwards hält noch den Weltrekord. Ich glaube, 18,29 Meter.
18,29 Meter.
Ja, jetzt war 1995 bei der WM in Göteborg, weiß ich noch. Edwards war ja immer einer mit einem so eleganten Stil, der hat das so leicht ausschauen lassen. Und eigentlich der nächstbeste Dreispringer aller Zeiten, wahrscheinlich muss man sagen, ist ja der Christian Taylor, der ja der Ehemann von der Beate Taylor, also vormals Beate Schrott ist und der daher ja auch nach Österreich gekommen ist und jetzt nicht nur Sportkoordinator im österreichischen Leichtathletikverband ist, was natürlich ein Riesengewinn war, sondern auch speziell Beauftragter für Sprünge, also Weitsprung, weil er das auch gut konnte und eben natürlich Dreisprung. Und er hat eben begonnen, jetzt spezifisch mit dem Andy Russ oder Andy Kingley zusammenzuarbeiten, der schon von den Wertner-Brüdern gut aufgebaut worden ist.
Moment, die Wertner-Brüder, da gab es mal Dr. Georg Wertner.
Ist genau, der Georg und der Roland Wertner, die seit Jahren eine hervorragende Arbeit in ihrem Stützpunkt in Oberösterreich machen. Und nämlich in den verschiedensten Disziplinen, also das ist wirklich Hut ab davor. Und der Christian ist halt als ausgewiesener Dreisprung-Spezialist, arbeitet jetzt regelmäßig mit Andy zusammen und da ist noch einmal der nächste Schritt oder Sprung eigentlich, muss man sagen, erfolgt, weil er ist jetzt regelmäßig knapp am Rekord dran gewesen und hat ihn jetzt dann deutlich überboten und nämlich zweimal deutlich überboten in einem Wettkampf. Und ich denke auch, dass die 17 Meter nur eine Frage der Zeit sind. Und ja, das wäre natürlich toll, wenn wir auch im Dreisprung vielleicht jemanden hätten, der jetzt international vielleicht nicht ganz, ganz vorne, aber zumindest so mitmischen kann, dass er regelmäßig zu Großereignissen kommt.
Aber der Umstand, also ja, herzliche Gratulation zu 1685, aber Lukas, der Umstand, dass wir in der zweiten Liga sind, zeigt natürlich auch, und das ist lustig, weil ich habe, ich glaube, das ZDF war es, dass die erste Liga am vergangenen irgendwann jetzt mal live übertragen hat am Abend. Ich habe einen Stream gesucht und bin beim ZDF gelandet, denke ich mir, Leichtathletik sind schon wieder Europameisterschaften, wieso habe ich nichts mitbekommen, aber es war eben diese, wie ist es noch, Europa-Liga? Genau, so, das war die erste Liga. Und da sieht man dann aber auch, dass uns, jetzt sind wir alle hier Österreicher, wir drei, dass uns halt die Breite auch, das ist natürlich immer wieder so Flagship-Disziplinen gibt, ja, mit Lukas Weiß-Heidinger haben wir letztes Mal ja auch gesprochen, aber die Breite haben wir halt einfach nicht, dass wir sagen, wir haben über 100 Meter, 110 Meter Hürden, was auch immer, wir sind überall gut und das ist auch nicht realistisch, dass wir das jemals haben werden, glaube ich.
Genau. Das ist bei der Größe dieses Verbandes nicht möglich. Es gibt die Möglichkeit, dass du dir einzelne Top-Trainer holst, die kosten ja Geld, die wollen bezahlt werden für ihr Know-how, für ihre Arbeit, und das Budget ist begrenzt beim österreichischen Leichtathletikverband. Du kannst nicht in jeder Disziplin da die Spezialisten holen, und dass das Geld smart eingesetzt wird, dafür setzt sich schon auch der Gregor Högler ein, der Trainer von Lukas Weißheidinger, Diskus, und Victoria Hudson, Speerwurf, also der Wurftrainer, der ein unfassbarer, der unfassbar analytischer Kerl ist, liest sich ständig irgendwelche Papers durch, was so sich in der Wissenschaft tut, ja, hat man mal erzählt, um 0 Uhr fängt er dann mal an, irgendwelche E-Mails zu lesen und abzuarbeiten. Da beginnt dann so sein Büro-Arbeitstag einmal. Ja, sehr umtriebiger Kerl, und der hat mir das auch einmal so erklärt. Also du kannst da eben so einzelne Trainer, Trainerinnen holen und dann darauf aufbauen. Mein Eindruck ist jetzt schon ein bisschen eben mit dieser Personalie, die der Gernot vorher angesprochen hat, Beate Schrott, Beate Taylor und Christian Taylor, dass sich da auch in weiteren Disziplinen was tut, aber ja, für die Größe dieses Verbands, cool, dass es dann auch so eine Liga gibt, wo Nationen auf Augenhöhe mitmachen, dann wirkt das auch wieder, ja, dann misst man sich eben mit Gleichgesinnten. Und Österreich, vielleicht das noch, das ist eine Nation und ein Verband, wo man froh ist, dass man WM-Limits erreicht, dass man dort bei Weltmeisterschaften sich zeigt. Und bei Europameisterschaften muss dann das Ziel sein, dass man da ein paar Medaillenkandidaten hat, ja. Und das ist es eben, ja. Und es geht nicht in jeder Disziplin, aber in ein paar geht's. Und bei Europameisterschaften draußen dann, dann funktioniert das auch, dass da dann ein paar Erfolge gefeiert werden, ja.
Ja, und da hat, wenn ich da kurz was ergänzen darf, hat sich ja die Breite doch in den letzten Jahren wieder ein bisschen vergrößert sozusagen. Eben angefangen, wie der Lukas schon gesagt hat, da muss man den Gregor Högler Rosen streuen, der, glaube ich, mir mal erzählt hat, vor Anfang der 2010er Jahre hat der Österreich, glaube ich, einen hauptamtlichen Trainer in Österreich, und er hat gemeint, aber die Grundlage sind halt die Trainer, und mittlerweile sind es immerhin, glaube ich, 10 oder 11, eben aufgrund dessen, dass der Gregor das betrieben hat. Und mittlerweile, ich meine, wir haben bei der letzten Europameisterschaft 2 Medaillen gemacht. Wir haben viele Olympiateilnehmer gehabt, so viele wie davor lange nicht in der Leichtathletik. Ich glaube, seit Athen 2004 war davor das letzte Mal, dass wir mehr hatten als in Paris 2024. Und wir haben unter anderem ein super Talent über 110 Meter Hürden mit dem Enzo Dissel, der schon U20 Europameister war. Jetzt im Juli der große Favorit bei der U23 EM auch ist, und der auch einer werden kann, der jetzt schon das WM-Limit auch gelaufen ist.
Und für die Erwachsenen.
Für die Erwachsenen, ja. Mhm. Für Tokio mit 21 Jahren. Und der da auch, also einer werden kann, dem ich durchaus zutraue, dass er nicht nur mal bei einer WM dabei ist, sondern, ich meine, noch nicht heuer, aber irgendwann einmal vielleicht sogar in einem WM-Finale oder zumindest WM-Semifinale steht.
Jetzt vielleicht noch als Überblick, ich weiß aus Deutschland, es gibt diese Leichtathletikzentren, also zum Beispiel in München gab es eins für Stadtwerke München als Sponsor, Leverkusen früher mal. Es gibt aber auch viele Athleten aus Deutschland, Leo Neugebauer zum Beispiel, der halt einfach in den USA am College war, dort unfassbare Bedingungen hatte, ja, was die medizinische und athletische Betreuung betrifft. Dann gibt's auch nicht so gut beleumundete Projekte. Wo der Johannes Knut uns auch sicherlich ein bisschen was drüber erzählen könnte. Gibt's auch österreichische Athleten, von denen ihr wisst, ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch beiden die Hand heben möchte, gibt's das auch aus Österreich? Man sagt, das sind 2, 3 College-Athleten, auf die man ein bisschen einen Blick hat, oder sind wir wirklich in Österreich an diesen Leistungszentren, sind unsere besten Menschen, unsere besten Leichtathleten und Leichtathletinnen daheim?
In der Leichtathletik ist mir das nicht bekannt. Im Schwimmen gibt es das durchaus, dass da die Besten ins Ausland gehen, in die USA.
Auch Markus Rogan erinnere ich.
Genau. Felix Aubeck hat das gemacht, der war dann auch in England lange. Martin Espenberger, der das beste Ergebnis in Paris geholt hat mit dem sechsten Platz über Delfin. In der Leichtathletik, da gibt es so Stützpunkte eben in der Südstadt.
Immer noch.
Genau.
Da hat sich gerade nichts geändert. Weder beim Tennis, ja,
genau.
mit Günter Preissig noch in der Leichtathletik.
Super, es ist, ja. Es gibt in St. Pölten einen Stützpunkt, da ist zum Beispiel der Trainer von der Karin Strametz, über den wir letzte Woche geredet haben. Und in Linz gibt es das Olympiazentrum, das durchaus auch Top-Athleten und auch Olympiateilnehmer hervorgebracht hat oder betreut.
Ja, also in US College hat es verschiedentlich gegeben, dass österreichische Leichtathleten das probiert haben, darüber Fuß zu fassen. Aber das hat meistens, mir fällt da jetzt das Beispiel vom 800-Meter-Läufer Niki Franzmeier, der auch als großes Talent galt vor 10, 15 Jahren, ein nicht so gut funktioniert. Es ist die Beate Schrott. Taylor ist damals nicht ins College, aber die ist in die USA gegangen. Das hat dann trainermäßig auch nicht so gut funktioniert. Ich meine, dafür auf privater Ebene, weil sie eben dort den Christian Taylor kennengelernt hat. Ja, also hat sich allemal gelohnt. Es sind momentan unsere Vorzeige-Siebenkämpferinnen die besten. Die sind auch großteils im Ausland, also die Ivona Dalic ist seit 2 Jahren circa in Stockholm, weil sie dort meint, sie hat alles auf einem Fleck und in Österreich musste sie halt hinschlechtes Wetter zwischen ja, aber auch das kann ja beim Siebenkampf passieren, dass man mal bei Regen trainieren muss, weil das Pendeln zwischen St. Pölten und Linz, weil auf dem einen war das besser, beim anderen Stützpunkt war das besser, obwohl das schon ordentliche Stützpunkte sind, aber man muss halt trotzdem hin und her fahren oder auch mal in die Südstadt eben, wo man halt eine gute Wurfanlage hat. Das war ein bisschen mühsam und die Verena Meyer ist ja teilweise jetzt in Nizza und trainiert dort. Dort ist das Wetter sicherlich besser.
Dafür ist wieder mehr Wind.
Aber
es passt halt nie.
Ja, es ist gut, für einen Mehrkampf muss halt auch sehr viel zusammenkommen natürlich. Aber das übers College-System, wie der Lukas richtig gesagt hat, also im Schwimmen ist das sehr verbreitet. In der Leichtathletik hat das bisher noch nicht so gefruchtet.
Ja gut, ich meine, muss ich sagen, Lea Neugebauer ist also auch wirklich ein Ausnahmetalent, der sogar mir nicht verborgen geblieben ist. Keine Ahnung, ob es jetzt 100, 200 Deutsche gibt mit Aspirationen irgendwann mal in der Leichtathletik groß rauszukommen. Jetzt habe ich noch eine blöde Abschlussfrage an dich, Lukas. Sind die österreichischen Frauen bei der Fußball-EM dabei oder nicht?
Ich weiß nicht. Ja, blöde Frage. Ja, vielleicht fragst du dich das, weil sie nicht dabei sind. Ja, sag mal so. Ja, es ist natürlich jetzt nicht bitter, im Nachbarland nicht dabei zu sein. Ja, ich ziehe eigentlich am allermeisten. Es wäre natürlich jetzt wieder eine Chance gewesen, da was, ein bisschen was auszusehen. Es ist sehr bitter. Hoffentlich passiert das so bald nicht mehr, weil Viertelfinale die letzten 2 EMs mit österreichischer Beteiligung und jetzt nicht dabei, das tut schon weh.
Ja, das muss man einfach an die UEFA schreiben, dass das Feld zu klein ist und dass die nächste EM bitte mit 32 Nationen stattfindet, dann sind wir auch wieder dabei. Lukas Zara und Gernot Bachler, ich habe wieder einiges gelernt, wieder viel mehr, als ich gedacht hatte. Pause, Big Show 716.
Ja, grüß euch, servus, jetzt Dominik Landerdinger und ihr hört Sportradio 360.
And now for something completely different.
Big Show 716. Wozu sind wir in dieser Woche nicht gekommen? Gar nicht mal so viel liegen geblieben, wie ich finde. Ein, zwei Fußballthemen, selbstredend. Wenn man am Mittwoch aufnimmt und Sven Heist in der Show hat, der natürlich in Liverpool Stammgast ist seit Jahren, und dann kommt am Donnerstag in der Früh eben die Nachricht, dass Diogo Jota beim Autounfall gestorben ist. Ja, das ist natürlich tragisch. Jetzt weiß ich nicht, ob das viel als Thema hergegeben hätte, weil ich zu wenig Liverpool-Fan bin und ihn auch jetzt nicht aus der Nähe verfolgt habe, aber natürlich hätte man drüber sprechen können. Denn again, was genau? Ja, was hätte ich dazu beitragen können? Also Sven, wie gesagt, hätte vielleicht ein paar biografische Details uns noch nennen können. Ist natürlich traurig, tragisch. Ja, Nick Woltemade haben wir auch nicht angesprochen, das ist natürlich jetzt dann mein Fehler. Ja, hätte ich mit Sven ansprechen können, hätte ich mit Jan de Witt ansprechen müssen, weil Woltemade ja auch in Bremen am Start war und dort mir die ganzen Bremer Fans in meinem Umfeld gesagt haben, Chancentod. Die konnten es dann gar nicht glauben, wie er bei Stuttgart plötzlich gewusst hat, wo die Kiste steht. Also das schreibe ich mir als Negativum auf meinen Zettel. Das hätte ich natürlich ansprechen müssen. Andererseits, die Pharma, die Story ist ja noch nicht vorbei. Da kann ja noch was kommen in den nächsten Wochen. Und da werden wir das sicherlich mit dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen anreißen. So, ja, und dann die Frauenfußball-EM wäre natürlich auch ein Thema gewesen. Da habe ich für mich aber irgendwie das Gefühl, dass alles, was Prä-Europameisterschaft zu besprechen war, wir in der letzten Woche von Marc Heinrich eh schon erfahren haben. Mehr oder weniger. Nächste Woche dann. Erstes kleines Fazit. Sind auch schon ein paar Spiele rum dann. Ich weiß schon, es ist gestern losgegangen. Aber ganz ehrlich, da war jetzt hier zu viel los, als dass ich mir da genauere Gedanken hätte machen können oder auch jemanden einladen hätte können. Also das Frauenfußball-EM höchstwahrscheinlich kommende Woche. So viel zum Fußball. Ein Thema, das ich ein bisschen vor mir herschiebe, weil ich da zu sehr natürlich auch auf Johannes Knut angewiesen bin, ist die neue IOC-Präsidentin Kirsty Coventry, die die ersten Maßnahmen schon gesetzt hat. Johannes schreibt in der Süddeutschen, dass die im Grunde unumgänglich waren. Und da hätte man ihn natürlich befragen müssen. Aber Johannes ist a busy man. Ich war jetzt hier auch einigermaßen auf Trab. Also ja, das rennt uns nicht davon. Kirsty Coventry wird die nächsten, ich weiß gar nicht, wie lang die Legislaturperiode einer IOC-Präsidentin ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass es mindestens 4 Jahre sind. Jetzt ist die auch noch sehr jung. Das wird also noch ein bisschen länger dauern. Wir werden sie im Auge behalten, wie man so unschön sagt. Und ihr Tun und ihr Treiben natürlich in erster Linie. Ja, und das eine Thema, das ich dann gerne noch angesprochen hätte, weil von gestern auf heute schon wieder, die Pittsburgh Pirates bereiten mir ja nicht wahnsinnig viel Spaß die letzten Jahre. Und auch die Saison ist losgegangen, absolut voll Banane. Jetzt haben die aber relativ viele Spiele gewonnen. Und haben mit Paul Skeens einen Werfer, der, wenn man den unabhängigen oder abhängigen Journalisten, aber welchen, die sich auskennen, trauen darf, also Joel Sherman und John Heyman von der New York Post, die gemeinsam einen Podcast haben, einen der wenigen Podcasts, den ich mir auch selber anhöre, weil ich einfach keine Zeit habe, um Podcasts zu hören, aber The Show mit Joel Sherman und Joe Heyman, einmal in der Woche, das höre ich mir dann schon an. Ja, und ich glaube, Joel Sherman hat in seinen Mid-Season Awards Paul Skeens sogar als Cy Young Award Winner in der National League. Und das, obwohl er eine stark negative Bilanz hat, also deutlich weniger Siege als Niederlagen. Und aber der Earned Run Average ist, glaube ich, im Moment bei 2,03. Vielleicht nicht auf die Kommazahl genau geschätzt, aber das wäre natürlich ein schönes Thema. Das wir hoffentlich kommende Woche mit Axel Goldmann und Tom Heberlein besprechen können. Ansonsten bin ich nicht unzufrieden mit dem, wie es gelaufen ist in dieser Woche, weil jetzt ja doch ein ganz, ganz kleines bisschen Sommerpause ist in vielen Sportarten, aber nicht in allen. Hinten raus wird es jetzt tennislastig. Nein, stimmt gar nicht. Ole Werner wird auch ein Thema sein, also bleibt dabei nach einer kurzen Pause, Big Show 716.
Servus, das ist der Marco Schwarz und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 716, alle 2 Jahre? Oder sind wir im letzten Jahr hier gesessen, Jan David? Ich weiß es nicht, aber ich freue mich sehr, dass Sie wieder ein paar Minuten Zeit haben. Sitzen wir wieder im Media-Restaurant. Hier mit einem Coach, der seinen Spieler in die zweite Runde gecoacht hat, Nico Basilashvili. Wir haben vorhin gerade ein bisschen geplaudert. Es war eine 50-50 Proposition und Nico hat das Match gegen Lorenzo Musetti gewonnen. bei diesem Turnier, wo so viele Leute rausfliegen, wie weit schaut man da voraus? Denkt man sich, es ist vieles möglich oder Step by Step?
Auf jeden Fall Step by Step. Ich glaube, wir waren letztes Jahr hier, aber ja, mein Gedächtnis ist auch nicht so richtig gut. Irgendwie geht das Jahr dann doch immer ganz schön schnell. Also definitiv nur aufs nächste Match. Ich meine, wir kommen aus der Quali, da gibt's eh keine Alternative dazu, aber auch hier gegen Nummer 7 der Welt gespielt, aber letztes Jahr im Halbfinale hier, man denkt erstmal nur bis dahin. Und ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wer nach Lorenzo Sonego kommen würde. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe noch nicht geguckt. Also da, das ist jetzt kein, man sagt man, keine Phrase, keine 5 Euro ins Phrasenschwein, sondern wirklich, man guckt nur aufs nächste Match und wenn man gewinnt, dann hat man genug Zeit.
Wenn man den großen Überblick jetzt hier so nimmt, es sind unfassbar viele Gesetze rausgeflogen. In den ersten beiden Runden Männer und Frauen oder bei den Männern bleiben. Gibt es da irgendwie ein großes Thema, das man drüber stülpen könnte oder haben die alle ihre eigenen Themen? Medvedev hat seine, Tsitsipas bisschen verletzt, weiß man nicht wie viel. Zverev fliegt raus. Gibt es so ein übergeordnetes Thema oder kann einfach passieren und ist jetzt halt in der Häufung passiert?
Gute Frage. Meine Antwort wäre, es gibt ein übergeordnetes Thema. Warum das jetzt hier so deutlich auftritt oder deutlicher auftritt als woanders, kann ich auch nicht beantworten. Es liegt vielleicht am Rasen, der das Spiel noch ein bisschen unberechenbarer macht. Aber grundsätzlich, glaube ich, kann man schon sagen, dass wir drei Leute haben, die sehr, sehr weit vorne sind, wenn sie mit 100% bei der Sache sind. Und dann haben wir einen Haufen richtig guter Spieler, angefangen mit Sascha Zverev, der dann direkt danach kommt. Bis hin, keine Ahnung, wie jetzt bei dem Thema Nummer 32, der letzte Gesetzte. Das sind alles richtig gute Spieler, aber sind die so viel besser als die Spieler, die zwischen 30 und 150 stehen, die dann sonst hier noch mitspielen? Meine Antwort ist, nein, sind sie nicht. Sondern sie sind besser über das ganze Jahr. Und es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie damit auch Matches gewinnen. Aber der Unterschied ist nicht so, dass ich würde jetzt gestern nicht von einer Sensation sprechen. Basilashvili steht 130 in der Welt. Ich glaube, dass er deutlich besser spielt als 130. Aber da ist er eben momentan noch. Wir schlagen Nummer 7 der Welt und das war einfach okay. Wir waren besser als der. Der hat einfach seine Leistung mehr gebracht und Lorenzo hatte seine Probleme. Der kommt aus einer Verletzung zurück. Der hat sicherlich nicht sein allerbestes Tennis gespielt. Aber das ist dann häufig auch schon genug, dass jemand, der 10 oder 20 in der Welt steht, dann gegen jemanden, der 60 steht und einen guten Tag hat und vielleicht auf Rasen gut spielt, eben nicht gewinnt. Und davon haben wir jetzt einen ganzen Haufen in 2 Tagen gesehen. Aber für mich so richtige Sensationen, weiß ich gar nicht.
Das würde ich sogar auf die Frauen auch drüber stülpen. Für mich ist das keine Sensation, dass Jastremska gegen Goff die erste Runde gewinnt. Ist eine sehr gute Spielerin. Goff und Rasen verträgt sich nicht so gut, finde ich halt vom Spiel her. Also ist schwierig. Also bei den Frauen sowieso unklare Gemengelage. Aber die drei, die Sie meinen, sind natürlich Alcaraz, Djokovic und Sinner.
Ja.
Die stehen über allen.
Für mich, und es ist eine Momentaufnahme, das war in Australien noch anders, da war Sascha ganz, ganz nah dran an den Jungs. Momentan ist er weit weg davon, weiß er sicherlich selber auch, ist eine andere Geschichte. Ich sehe die drei momentan auf einem anderen Level, weil Nolle auch in Paris das Level gespielt hat, was es braucht. Er war nicht gut genug, um auf Sand durchzubrechen. Aber wenn man das Niveau vom Finale gesehen hat, was für mich das beste Match aller Zeiten war, ich habe noch nie besseres Tennis von irgendjemandem gesehen, Nolle war da ganz, ganz nah dran und auf Rasen wissen wir alle, liegt ihm das Spiel mehr. Also ich bin mal sehr gespannt, wie weit der Herr Djokovic hier kommt und wie er dann, wenn er einen von den beiden anderen vor die Flinte kriegt, wie das dann aussieht. Also das finde ich schon sehr spannend und die anderen sind echt alle ein Stück noch weg davon.
Es wäre auf jeden Fall ein lässiges Viertelfinale, zunächst mal Draper gegen Djokovic, dann Djokovic Sinner und ich bin mittlerweile 100% im Lager von Carlos, einfach weil ich ihm so gern zuschaue, wie er Tennis spielt. Dann auch noch, also dritten Mal Djokovic gegen Alcaraz, wäre schön.
Oder sind wir noch weit von weg?
Sind wir ganz weit davon weg. Eine tennisspezifische Frage noch an Sie als Coach, nämlich wenn Sie einen Spieler übernehmen und Sie haben sich dazu entschlossen, einen Spieler zu übernehmen, Namen müssen nicht genannt werden. Aber wo setzen Sie, wenn Sie das überhaupt verraten wollen, wo setzen Sie als erstes an? Gibt's da, ist das komplett unterschiedlich, ob es jetzt Gilles Simon, Nicolas Basilashvili, Otto Virtanen ist oder gibt es wirklich eine Sache, wo man immer sofort oder wo Sie immer sofort sagen, das ist das Erste, was wir angehen?
Ja, gibt's schon. Die Namen, die Sie jetzt in den Raum werfen hier, sind ja schon extrem unterschiedliche Spielertypen, drei wirklich ganz verschiedene Spielertypen. Und es sind auch drei total unterschiedliche Persönlichkeiten. Und das, was ich immer als erstes mache, ist, dass ich genau einscanne, was für einen Menschen habe ich vor mir? Was ist das für eine Persönlichkeit? Dass ich dann genau einscanne, wie spielt der Tennis? Das ist meistens der Teil, der für mich ein bisschen leichter ist, weil die meisten der Jungs kenne ich relativ gut. Und dann mache ich mir eine Menge Gedanken darüber, ob diese beiden Sachen, die ich da versucht habe rauszufiltern, zusammenpassen oder zumindest zusammenpassend zu machen sind. Weil das der Bereich ist, wo wir als Coaches, als Teams um die Spieler herum am häufigsten scheitern, wenn das nicht gegeben ist. Es gibt immer Dinge, die inhaltlich schwierig sein können und wo wir auch mal scheitern können, wo uns das nicht gelingt, die Qualitäten zu bringen, die wir brauchen. Das ist aber dann fast nie ein grundsätzliches Scheitern an der Aufgabe. Wenn es nicht gelingt, die Persönlichkeit und die Spieleridentität zusammenzubringen, überlappend hinzubekommen, dann haben wir ein seriöses Problem. Und das muss ich am Anfang rauskriegen, um überhaupt einschätzen zu können, ob ich sinnvollerweise diese Position übernehmen kann. Oder ob ich vielleicht einfach auch nicht der Richtige bin. Auch das gibt's, dass Anfragen, Angebote von Spielern, vom Management kommt und dass nach so einer Prüfung ich dazu komme, ich bin nicht der Richtige hier. Ich will das gar nicht versuchen, weil ich glaube nicht daran, dass das passend gemacht werden kann. Weil entweder ich mich so sehr verdrehen, verstellen, verändern müsste oder irgendwas auf der Spielerseite so sehr verändert, manipuliert werden müsste, dass ich nicht dran glaube, dass das auf dem absoluten Top-Level erfolgreich ist. Und dann lasse ich die Finger davon. Und damit geht's eigentlich immer los. Egal, was für ein Mensch, egal, was für ein Spielertyp. Und Spielertyp schreckt mich gar nichts. Also ich habe mit Jill sicherlich den klassischen Konterspieler, der 5 Stunden rennen konnte. Mit Otto den Big Server, der halt mit ganz viel Touch und zum leichten, genialen Zug versucht, spektakulär und anders zu spielen. Und Nico, dieser ganz klassische Hardhitter, der einfach das Leben aus dem Ball rausprügelt und nur Vollgas kennt. Ja, die brauchen unterschiedliche Herangehensweisen vom Coach und da gibt's vielleicht auch unterschiedliche Themen, aber der Anfang ist trotzdem immer gleich.
Und das kann ich mich erinnern, in Kitzbühel haben wir es mal gesehen, da waren sie mit Gilles Simon zusammen und Sascha hat gestern die Einsamkeit angesprochen, dass er keine Ansprechperson hätte in seinem Alter oder keine Freunde in seinem Alter. Auch ein bisschen komisch, aber lassen wir das beiseite. Und sie haben ja damals gesagt, nee, wenn das Training vorbei ist, dann geht er seinen Weg, ist ein erwachsener Mann und ich gehe meinen Weg. Weil so ist es halt einfach. Aber Jüngere, und Gilles Simon war damals, glaube ich, schon Familienvater und einfach ein bisschen älter.
Der hatte 2 Kinder und war über 30.
Ja, genau. So, also das ist natürlich ein
erwachsener Mann.
Andere Situation, als wenn man Rudi Mollecker zum Beispiel nimmt oder irgendeinen Jungen. Ja, wie viel Entourage braucht ein junger Spieler? Wen braucht aus Ihrer Sicht ein junger Spieler dabei? Braucht er jemanden in seiner Peer Group, mit dem er sich wirklich austauschen kann? Oder ist Tennis halt einfach mal ein verdammt einsamer Sport?
Naja, Tennis ist vor allen Dingen erstmal ein Individualsport und da sind wir wirklich bei ganz individuellen Situationen und damit auch Lösungen. Also da ergibt es keinen Sinn, die Spieler miteinander zu vergleichen, unabhängig vom Alter. Das ist einfach so, die persönlichen Bedürfnisse sind da sehr, sehr unterschiedlich. Die sozialen Backgrounds sind total unterschiedlich. Also die Franzosen zum Beispiel haben in der Generation von Jill einen mega Zusammenhang gehabt zwischen ganz vielen dieser Spieler. Das waren nicht alle, die da so integriert waren, aber sehr viele der Jungs, die haben viel Zeit mit den Familien privat zusammen verbracht. Geil, und Jill ist ja das offensichtliche Beispiel, was jeder kennt, wo es dann möglich war, mit 2 Top-10-Spielern auch gleichzeitig zu arbeiten, weil die Situation so blutentspannt war. Aber Nico Mahü, ganz ähnlich, auch mit einem Joe Tsonga waren viele der Jungs sehr, sehr gut. Also da gab es einen starken Zusammenhalt, auch viele der jetzt vielleicht nicht ganz so großen Namen, die einfach dann auch dabei waren und die sicherlich in diesem Teil sehr geholfen haben. Und jeder Background ist anders, jede Person ist anders. Also da würde ich mich sehr zurückhalten wollen, von irgendwelchen pauschalen Lösungsansätzen hier zu diskutieren. Ich glaube, dass das nicht geht.
Wenn man mit Ihnen zusammensitzt, dann muss man dann aber auch ein paar Worte zu Werder Bremen verlieren. Das tue ich hiermit. Ich war schockiert, als ich gehört habe, dass Ole Werner von Bremen weggeht, weil ich natürlich keine Ahnung habe, was intern vor sich geht. Aber für mich war das von außen. Das war eine Geschichte wie Rehhagel, wie Thomas Schaaf vielleicht. auf ewig angelegt, weil es ja auch im letzten Jahr, wie ich fand, ordentlich gelaufen ist. Hatte sich das angekündigt?
Viele Fragen auf einmal. Also angekündigt, ja, auf jeden Fall.
Schon. Von seiner Seite, von Seiten des Vereins?
Von seiner Seite. Von Seiten des Vereins gab es sicherlich auch das eine oder andere Fragezeichen. Wobei man fairerweise sagen muss, Ole war nicht in der letzten Saison erfolgreich und ist das halbwegs gelaufen, sondern er hat 3,5 Jahre einen fantastischen Job abgeliefert da. Er hat eine Mannschaft im grauen Mittelfeld der zweiten Liga übernommen, hat die spektakulär nach oben geführt, hat einen ganz entspannten Klassenerhalt hingekriegt und hat dann 2 weitere Saisons gemacht, wo jeweils, weiß ich, wir sind letztes Jahr 8. geworden mit nicht ganz so vielen Punkten. Dieses Jahr haben wir, wie viel mehr, 11 Punkte mehr gewonnen, 10 Punkte mehr gewonnen, deutlich besser Fußball gespielt. Also es gibt ganz, ganz viele Argumente auf Oles Seite. Ich finde, er passt super zum Club. Ich würde mich aber gar nicht anschließen wollen, dass das auf ewig angelegt ist wie Thomas Schaaf oder Otto Rehhagel. Überhaupt nicht.
Okay.
Die Zeit ist anders. Und auch wenn Bremen ein sehr familiärer Club ist, auch da gelten gewisse Sätze, Gesetze, dass so eine Zusammenarbeit für einen gewissen Zeitraum erfolgreich und sinnvoll ist, aber so endlose Zeiträume, wie wir sie mal erlebt haben, nicht mehr realistisch sind und auch von beiden Seiten nicht unbedingt so geplant waren. Womit ich nicht sagen will, dass Ole nicht geblieben wäre, wenn ein paar Entscheidungen im Verein anders gefallen wären. Er hätte sich das durchaus vorstellen können, aber da gab es dann eben auch ein paar Sachen, wo sie sich nicht einig waren. Und von Seiten des Vereins gab es da sicherlich auch das ein oder andere, wenn man halt das sportliche und finanzielle Konzept des Vereins sich anschaut, wie ist dieser Verein aufgestellt, was für eine Rolle spielt dann so ein Trainer. Dann gab es sicherlich auch den einen oder anderen Bereich, wo man sagen muss, Ole war mega erfolgreich. Er hat wirklich einen sensationellen Job gemacht da. Aber in einigen Bereichen war das bestimmt nicht die Wunschvorstellung unserer Geschäftsführung und der Leute, die hinter dem Verein stehen, sondern die hätten sich vielleicht das eine oder andere auch ein bisschen anders gewünscht. Und da sind wir dann bei dem Thema, was wir eben beim Tennis hatten. Da würde ich sagen, Ole muss das unbedingt so weitermachen, wie er das macht, weil da ist er der Beste. Das macht er fantastisch. Und dann muss er genauso stur sein, wie er das war, und dann im Zweifelsfall auch konfrontieren und damit leben, dass was 3,5 Jahre mega erfolgreich war, dann endet an der Stelle. Und nicht darauf warten, dass die Konflikte so groß werden, dass wir irgendwann nicht mehr erfolgreich sind und alle Seiten unzufrieden sind. Und ich glaube, dass Ole sich sehr korrekt verhalten hat. Ich war jetzt nicht dabei, aber ich weiß von ihm auch, dass er schon an der einen oder anderen Stelle sich was anderes gewünscht hätte und das auch intern sicherlich sehr viel mehr eingefordert hat als öffentlich. Und wenn der Verein dazu nicht bereit ist, dann muss man als Coach, meine Meinung, bereit sein, die Konsequenzen zu ziehen. Wir wussten, dass Ole das ist. Er hat das in Kiel schon mal gemacht. Er hat im Prinzip nichts anderes jetzt auch gemacht. Er hat gesagt, gut, ich akzeptiere das, dass das so ist, wie es ist, aber dann bin ich raus. So, und der ist lang genug im Geschäft, um zu wissen, dass das heißt, er wird dann entlassen. Das sind die Gesetze des Marktes. Klar muss er dann sagen, kann mir das gut vorstellen, die Saison hier noch zu machen. Das ist dann auch einfach, sind Mechanismen. Aber allen Beteiligten ist klar, wenn er sagt, nein, ich verlängere meinen Vertrag nicht, ich werde mich neu orientieren, ich suche was anderes, dann muss man das an der Stelle beenden. Und das haben sie gemacht, das war sicherlich sinnvoll aus allen Seiten. Und Ole hat einen sehr spannenden neuen Job und Werder hat einen sehr spannenden neuen Trainer, zu dem ich nichts sagen kann, weil ich den noch nie irgendwie gesehen oder erlebt habe. Aber ich bin Optimist genug, um zu sagen, da liegen Chancen für beide Seiten drin. Und ich mag die Leipziger nun wirklich nicht. Da bin ich, glaube ich, genauso konservativ wie große Teile von Fußball Deutschland. Aber Ole selber wünsche ich alles Gute und dass er seinen Weg erfolgreich weitergehen kann, auch wenn es leider in Leipzig geworden ist. Und für Werder wird es auch Chancen geben. Schauen wir mal, was wir draus machen.
Ja, aber also wenn der natürliche Weg so gewesen wäre, dass Ole Werner gesagt hätte von Beginn an, okay, Leipzig ist meine nächste Station, weil ich dort andere Möglichkeiten habe, auch anderen Druck natürlich, weil die Erwartungshaltung anders ist. Ich habe andere Spieler, mit denen ich erstmal zurechtkommen muss. Ich weiß nicht, wie die Divan-Situation in Bremen im letzten Jahr war, aber ich glaube bei Leipzig mit Simmons und mit Openda, da sind schon Leute drin, die vielleicht nicht ganz so einfach sind, mit Šeško, wenn er denn da bleibt. Aber irgendwie kommt er jetzt so als Notlösung rüber. Weil niemand andere mehr wollte nach Leipzig.
Wie war das mit Vincent Kompany?
Naja, gut, aber ich finde, ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum Vincent Kompany komplett aus jeder Kritik genommen wird.
Oh, ich würde ihn nicht aus jeder Kritik nehmen, aber der hat eine sensationelle erste Saison hingelegt mit Bayern. Das muss man ihm einfach lassen.
Naja, er ist Meister geworden.
Ja, ist Meister geworden und sie haben über weite Teile mit einem sehr schwierigen Kader in einer Umbruchssituation, die nur verschoben worden ist. Jeder wusste, dass eigentlich was anderes passieren muss und keiner hatte den Mut, das zu machen oder die Situation war so, dass es nicht ging. Finde ich, hat er sensationell gehandhabt. Also das kann man nicht anders sehen. Also an Vincent Kompany jetzt viel Kritik zu üben nach der Saison, finde ich schwierig. Da wäre ich nicht dabei.
Naja, ich finde es nur spannend, wie manche andere Trainer in München kritisch beäugt wurden, Thomas Tuchel vom zweiten Tag an nämlich. Und Vincent Kompany, fand ich, wurde schon eine sehr lange Frist eingeräumt, bis man irgendwann mal sagt, naja, eigentlich im Pokal ausgeschieden, Champions League ausgeschieden. Also das ist vielleicht nur mein Eindruck gewesen, aber ja, vielleicht von außen betrachtet anders.
Naja, wir werden nächstes Jahr sehen, wie die Entwicklung da weitergeht. Kann man vielleicht ein bisschen mehr sagen. Zurück zur Frage Ole Werner und Leipzig. Es gibt einen Faktor, der nach außen oder von außen betrachtet schwierig ist. Das ist das Emotionale. Wenn jemand bisher nur so bei den eher Traditionsvereinen mit einem bisschen anderen Selbstverständnis gearbeitet hat, um dann zu RB zu gehen. Das sieht aber, glaube ich, von außen komplizierter aus, als es aus der Trainersicht ist. Weil wir sind dann schon alle Profi genug, um zu sagen, es gibt eine Aufgabe, die ich zu meistern habe. Und natürlich spielt es eine Rolle, ob das in Bremen ist oder in Leipzig ist, wo vielleicht alles ganz anders ist. Aber das, was Sie beschreiben, ein paar Diven handhaben und Erwartungshaltung managen, mit Druck klarkommen, sehe ich für Ole gar kein Problem. Das wird er gut hinkriegen.
Okay, schauen wir mal, wie viele Diven dann noch da sind. Jan de Witt, wie immer eine große Freude. Big Show 716, kurze Pause.
Hallo, hier ist die Maria Höfel-Riesch und ihr hört Sportradio 360.
Wasser. Herrschaften, Big Show 716. Time is not of the essence, aber ich freue mich sehr, dass zur Mittagsstunde am Donnerstag Moritz Lang von Prime zu meiner Linken sitzt. Servus, mein lieber Moritz, wir haben uns das letzte Mal vor Wimbledon beim Paddel gesehen. Hast du seitdem schon einmal gespielt?
Ja, aber nicht Paddel.
Ach, okay, gut, gut. Und Simon Graf ist auch da, selbstredend, wenn wir uns persönlich sehen bei Grand Slam Turnieren. Servus, Simon.
Hallo.
Bist du auch Paddler? Nein.
Noch nie gespielt.
Gibt's nicht. Du hast so einen Ball geführt, du musst in den Paddelcourt rein.
Ja, meine Frau hat sogar ein Racket gekriegt von spanischen Freunden von uns. Ich muss mal spielen, ja.
Du musst da rein. So.
Gegenüber unseres Hotels gibt's eine Riesenanlage, also hier in London. Weiß nicht, wie viele Plätze. Sieht wunderschön aus. Der Boden ist nicht ganz so gut wie bei euch im Verein. Jens, du hast uns ja netterweise mal eingeladen. Aber ich habe mir sagen lassen, es ist recht teuer. 70 Pfund die Stunde.
Ja, das ist, sonst hätte ich gesagt, sofort raus mit Jan Platte und spielen, aber 70 Euro, nein. So, lasset uns sprechen. Simon, wenn du hörst, dass Alexander Zverev nach seiner Niederlage gegen Arthur Rinderknecht sagt, naja, er hat auch viele Probleme außerhalb des Platzes, er hat keine rechte Freude am Tennisspielen. Darf man da ein bisschen den kleinen Vergleich ziehen zu Dominik Stricker? Natürlich auf einem ganz, ganz anderen Level, ja, weil Dominik natürlich bei weitem nicht so viel gewonnen hat wie Zverev. Aber ist das ein Problem, dass eben nicht nur Spieler wie den Dominik, der mal viel gewinnen möchte, betrifft, sondern eben auch jemand wie Zverev, der schon viel gewonnen hat?
Ich glaube, es sind total unterschiedliche Stories. Also ich meine, Alexander Zverev, ein Top-Spieler, war in Grand Slam-Finals etc., hatte, ich glaube, darf man schon sagen, ein bisschen ein turbulentes Leben, auch neben der Courts. Und vielleicht holen ihn gewisse Dinge jetzt ein, ich weiß es nicht. Also tennistechnisch war es natürlich jetzt schwierig für ihn nach dem Australian Open-Final irgendwie so. Man hat das Gefühl, er merkt ein bisschen, er wird abgehängt von den neuen Big Two. Dominik Stricker ist das Problem. Er ist extrem talentiert, aber hat jetzt seit 2 Jahren kämpft er mit seinem Rücken, hat immer wieder Rückfälle mit dem Rücken, weiß, kann sich nicht mehr verlassen auf seinen Körper. Und das ist natürlich sehr bitter für ihn. Also er kämpft um den Anschluss. Ich meine, der ist nicht die Nummer 3 der Welt, sondern die Nummer 200. keine Ahnung, 30 im Moment und er kämpft im Prinzip um seine Karriere, hat hier dritte Runde Qualifikation gespielt, leider nicht geschafft, aber ja, sein Händchen ist sicher Top 10, aber der Körper halt leider nicht.
Ja. Was siehst du, Moritz, um auf Sascha zurückzukommen, den du ja sehr, sehr gut kennst, und Sascha hatte dann Sachen von sich gesagt, die man so in dieser Art und Weise noch nicht gehört haben. What do you make of it?
Ganz schwierig. Ich versuche, glaube ich, eher die Vogelperspektive einzunehmen. Gelingt uns ja nicht immer, aber das sollten wir hier versuchen, weil wir werden alle Gründe nicht nachgehen können oder erschließen. Was jetzt zu dieser eindrücklichen PK geführt hat, ich weiß nicht, ob du auch dabei warst, war wirklich schon besonders, wie er da vorne saß. Gerade im Englischen hat er immer wieder auch absetzen müssen, kurz geschluckt und dann weitergesprochen. Das heißt, das war schon intensiv, was er uns erzählt hat. Und jetzt zur Vogelperspektive, die ich versuche einzunehmen. Es ist ja omnipräsent in dieser Sportart. Ich glaube, in allen Sportarten, aber im Tennis gerade schon sehr. Die Spielerinnen und Spieler öffnen sich uns. Ich finde das gut. Ich nehme das auch ab, ich glaube das, denn es ist eine hohe Belastung und das von außen mal nachvollziehen zu dürfen oder so ein bisschen reinzuschauen, tut glaube ich auch den Fans gut, um zu verstehen, es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen und es macht nicht nur Spaß. Vor dem Turnier wurde Zverev auch schon zur Belastung gefragt und da hat er eher gesagt, hey, ich lebe eigentlich schon das Leben, das ich mir immer erträumt habe. Tolle Hotels, viel Reisen. Ja, aber jetzt kommen wir dann zum viel Reisen, was das auch für negative Auswirkungen haben kann. Ihr selber habt vielleicht den Post von Sisu Bergs auch gesehen, der auch unter die Haut gegangen ist, der geschrieben hat, er hat immer von Wimbledon geträumt und jetzt spielt er hier und konnte keinen einzigen Punkt genießen. Weil es ein Turnier ist wie jedes andere. Sie müssen funktionieren, sie müssen performen. Und es geht immer nur darum, besser zu sein als der andere. Und es gibt keinen Zeitpunkt, sich zurückzulehnen und mal die Füße hochzulegen oder auch ja zu entspannen. Und genau das mag dazu führen, dass man mentale Probleme bekommt. Und das ist ein hartes Geschäft. Und ganz ehrlich, Zverev, jetzt kommen wir dann doch wieder etwas weg von der Vogelperspektive hin zu ihm, der ist da reingeboren. Also seit Tag 1 lebt er dieses Leben und mit allen Vorzügen, aber eben auch mit allen Nachteilen, die einhergehen. Es gibt keine Heimat, es gibt kein Zuhause. Was ist mit Freundschaften? Also wenn ich mich anschaue, als ich, was weiß ich, 16, 17 war, als er die großen Schritte genommen hat Richtung Profikarriere, ja, da habe ich Party gemacht mit meinen Freunden, da ist was zusammengewachsen, was bis heute in Teilen hält. Ich meine, Alexander Zverev kennt das nicht und vielleicht fühlt er sich auch deswegen einsam. Aber nochmal, das ist jetzt schon wieder interpretiert, zu nah wollte ich eigentlich da nicht ran, weil ich es einfach auch, sind dann zu viele Vermutungen, die ich anstellen muss.
Ja, Vogelperspektive ist das eine, ich sehe ja ganz ähnlich wie du, wenn man näher dran ist, wie hat das jemand, und Simon, du hast ihn natürlich bestens gekannt, kennst Simon, aber wie hat das jemand wie Roger Federer gemacht in seiner Jugend? Hat der wirklich dieses Ziel vor Augen gehabt, total fokussiert? Er ist ja nicht reingeboren worden. Was wäre, ist er wirklich diese Sondersituation, dass er von Beginn an in einer Tennisfamilie war? Wie ist Roger mit diesen Dingen umgegangen, wenn überhaupt?
Ja, ich meine, Roger war auch hier eine Ausnahmeerscheinung, weil alles, was das Tennis mit sich gebracht hat, war für ihn einfach, also das hat ihm Spaß gemacht, oder? Also er war da wie ein Fisch im Wasser. Ich habe mal mit Paul Anacon ein Interview geführt an den US Open und da hat er gesagt, ja, es gibt ja so viele Dinge, die du erfüllen musst als Tennisprofi. Und Roger ist das alles so leicht gefallen. Und dann gibt's irgendwie kreischende Leute und alles. So, du bist ein Rockstar. Und er hätte sich da unwohl gefühlt. Aber für Roger war das alles, er hat das alles so locker genommen. Und ich glaube, er musste, also, das war das Leben, von dem er geträumt hat. Und er hat das dann auch in diesem Traum gelebt, oder? Und er war sehr talentiert. Und es gab gewisse Dinge, die vielleicht andere, da mussten sie noch mehr Opfer bringen. Also ich habe ihn mal gefragt, ja, wie siehst du es eigentlich mit glutenfreier Nahrung und so? Und dann hat er gesagt, ach, ich esse einfach, was ich Lust drauf habe, oder? Also er hat wirklich so sein Leben genießen können auf der Tour, hat dann die ganze Family mitgenommen. Ist klar, muss man auch finanzieren können, konnte er. Und das war wirklich genau das Leben, das er wollte. Die letzten paar Jahre waren dann schwieriger, weil er brauchte wirklich stundenlanges Training, damit sein Körper halbwegs irgendwie wieder funktioniert hat. Und ich habe ihn kürzlich mal gesehen in Zürich und da hat er auch gesagt, also das vermisst er schon nicht.
Okay.
Ich habe den Finger direkt gehoben, denn du hast die Familie angesprochen, die er mitgenommen hat.
Alexander Zverev hat auch seine Familie dabei, allerdings die ganz andere. Er ist das Kind immer noch in diesem Konstrukt und da sehen wir übrigens mal, wir vergleichen oder wir sprechen dann über Vorlagen wie Roger Federer, wie vielleicht auch Rafa Nadal, wie auch Novak Djokovic, denn Zverev steht nun mal Nummer 3 der Welt, da dürfen wir dann auch solche Vergleiche heranziehen oder eben diese Vorbilder, die sie ja sind in allem, was sie getan haben. Naja, und ich glaube, die anderen, denen ist es gelungen, sich doch zu emanzipieren, schrittweise. Rafa auf eine andere Art und Weise, der hatte seinen Onkel immer dabei, aber es war halt der Onkel und nicht Papa, Mama, die dann noch Brot schmieren oder weiß ich nicht was, ich vorsichtig übertreibe, ja, aber trotzdem, glaube, dieser Prozess hat bisher nicht stattgefunden bei Alexander Zverev und das ist ein Problem, auch wieder in der Entwicklung, in der ganz natürlichen Entwicklung eines Menschen. Also jeden, den ich so kenne und der seinen Weg gegangen ist, hat sich irgendwann von seinen Eltern immer weiter gelöst. Im besten Fall hat man noch tollen und schönen Kontakt miteinander, aber man geht doch seinen eigenen Weg. Und das haben diese Vorbilder, über die wir gesprochen haben, auf unterschiedliche Art und Weise gemacht und diesen Schritt hat Alexander Zverev bis heute noch nicht vollzogen. Das geht für mich einher mit einer Enge, mit dieser Geschichte, die ich vorhin angesprochen habe, neue Freundschaften, neue Bünde zu knüpfen etc. Und das ist bisher noch nicht passiert. Aber hey, jetzt interpretiere ich schon wieder was hinein, wo ich mich auch schwer tue. Also immer auch für alle deine Zuhörer und Zuhörerinnen, Jens, das sind Interpretationen, die darf man nachvollziehen, muss man aber nicht. Da muss jeder auch seine eigenen Gedanken zu anstellen.
Und ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig. Wir sehen es auch bei Stefanos Tsitsipas, der genau das versucht jetzt, wo ich wieder höre, die Mutter sitzt im Publikum, obwohl Goran nicht möchte, dass irgendjemand da ist und ruft dann im Publikum auf Russisch etwas rein, dass Stefanos natürlich versteht. Aber es hat immer zwei Seiten, Simon, finde ich, weil Alexander Zverev Senior hat seinen Sohn ja erst so weit gebracht. Und ich meine, was Zverev alles gewonnen hat, mich regt das dermaßen auf in Deutschland, wie gering geschätzt die Erfolge von Zverev werden. Er hat zweimal die ATP-Finals gewonnen, hat Olympia gewonnen, kann man immer sagen, okay, ist vielleicht jetzt im Tennis nicht so, aber es ist alle 4 Jahre, es war ihm was wert und hat, glaube ich, 7 oder 8 Masters gewonnen. Und der Vater hat ihn so weit gebracht, genauso wie Apostolos Tsitsipas Stefanos so weit gebracht hat. Und das ist halt schwierig. Und wie Moritz ja richtigerweise sagt, bei Djokovic, Federer, Nadal war die Familie zwar unterstützend da, aber sie waren eben nie in den Sport involviert, außer Toni Nadal. Und das ist für mich der Unterschied. Und vielleicht ist das deshalb so schwer für Alexander Zverev zu sagen, Papa, ich brauche was anderes. Wieder Vogelperspektive.
Ja, also loszulassen ist extrem schwierig, oder? Also gerade wenn die Eltern auch sportlich oder der Vater so gerade sportlich so involviert sind, oder? Ich meine, Robert Federer hatte kein Problem loszulassen, weil er wusste mit 14, ich kann dem Roger nichts mehr beibringen, oder? Also und das ist bei den Djokovic ist es genauso, oder? Und was mich ein bisschen irritiert hat, war, es gab ja diese Pressekonferenz, ein Aufschrei und dann hat Mischa Zverev gesagt, ach, ist alles nicht so schlimm und so, es gibt Kinder in Afrika, die haben es viel schlimmer. Und ich fand irgendwie, ja, okay, natürlich stimmt das, aber ich meine, wenn dein Bruder sagt, hey, mir geht's schlecht, ich fühle mich allein und du dann sagst, ach, der soll jetzt nicht so jammern, also ich meine, ich finde, Mischa ist ein super Typ, ich schätze den extrem, aber irgendwie fand ich das eine seltsame Reaktion, so aber ein bisschen, ja, jetzt beschwichtigen wir mal das Ganze und so. Das fand ich irgendwie ein bisschen seltsam.
Ja, zumal es kein Beschwichtigen war. Also es sah sehr unbeholfen aus, das Statement von Mischa. Und das sage ich jetzt, der ist bei uns im Team. Es ist natürlich auch eine wahnsinnig unglückliche Position. Weißt du, kurz nach dem Match kommt er her, dann am Abend nochmal in der Sendung. Die Pressekonferenz war eine halbe Stunde später. Das ist für das Team natürlich auch eine Riesennummer. Deswegen nehme ich da Mischa auf der einen Seite so ein bisschen in Schutz, wie schnell das alles kam. Auf der anderen, er hätte sich viel besser nachdenklicher vielleicht einmal äußern können. Und der Vergleich hinkt ja immer. Es gibt überall Menschen die auf der Welt, denen es schlechter geht. Aber trotzdem kann man sich an einem ganz dunklen Ort wiederfinden, auch als Multimillionär. Und das muss man schon ernst nehmen, diese mentalen Probleme. Ich möchte nur einen Gedanken loswerden zu Zverev Senior, Alexander Zverev Senior. Ich habe vor dem Match, und da wussten wir noch nichts von möglichen mentalen Problemen, gesagt, weil ich mich immer beschwert habe, möchte nicht Sascha jetzt mal einen neuen Trainer haben. Ich habe vor dem Match gesagt, sag mal, warum macht eigentlich der Trainer nicht mal das Stoppschild hoch und sagt, hey, ganz ehrlich, Sascha, wir sind an einem Weg angekommen, es geht nicht mehr weiter. Du brauchst einen neuen Input, wir sind jetzt soweit, let's go, hol dir was anderes. Ja, es ist eine komplizierte Konstellation, aber eigentlich geht's bei Vätern
ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Jens, bei dir weiß ich, du bist Vater, immer schon,
Papa, ja.
Ja, Simon, es geht schon immer darum, die Kinder immer weiter loszulassen. Und das beginnt mit dem Durchtrennen der Nabelschnur und geht dann immer weiter. Und das scheint nicht so ganz gelungen zu sein, aber eigentlich wäre das auch in der Verantwortung eines nicht nur Vaters, sondern auch eines Trainers zu sagen, es gibt einen Punkt, es geht nicht mehr weiter, wir müssen oder du musst einen neuen Weg finden. Und das passiert nicht im Team.
Das fand ich auch spannend, weil Darren Cahill bei Andy Roddick, ja, was noch das beide gehört, was für ein großartiges Interview, aber auch gesagt hat, dass er nicht weiß, also vielleicht macht er doch weiter, aber dass er gesagt hat, Simon, eigentlich ist jetzt auch Yannick an einem Punkt, wo er wieder einen neuen Input braucht, wo ihm Darren Cahill alles gegeben hat. Und das ist natürlich jetzt, Darren Cahill hat leicht reden, ja. Der wird jetzt 60, der ist in jeder geilen Box gesessen, die es gibt im Tennissport, aber ja.
Außer bei Roger,
ja.
Oh, das wäre eine Konstellation gewesen, du.
Geil. Ja, sie hatten ja mal ein Tryout und dann haben sie irgendwie beide gemerkt, vielleicht passt es nicht so.
Okay, nicht funktioniert. Okay, aber ja, neuer Input. So, lass uns ganz kurz noch zum Sportlichen kommen. Die Gesetzen sind rausgepurzelt, nicht nur Alexander Zverev. Alcaraz spielt gegen Fonini 5 Sätze, Simon. Ich habe Yannick das ganze Spiel gesehen gegen Luca Nardi. Klar, das kann er nicht verlieren. Hat mir auch jetzt nicht so toll gefallen. Können wir es daran festmachen, dass es einfach eine erste Runde ist? Ist Gras der Untergrund, wo sich Leute wie Rinderknecht dann halt auch zutrauen, Zverev zu schlagen? Gibt's irgendeine Erklärung? Simon.
Also zuerst muss man mal sagen, ich fand, der Rinderknecht hat super gespielt.
Ja,
also,
hat er.
Es war unfassbares Tennis und das zeigt einfach, meine, die können alle super Tennis spielen, oder? Nicht nur die Top 100, die Top 150, Top 180. An einem richtig guten Tag spielen die unglaublich gut und dann gibt's halt mal eine Überraschung und auf Rasen ist es halt dann irgendwie schwieriger. Man kann nicht so mit Grinden ins Spiel finden, man muss dann irgendwie das Spiel selber in die Hand nehmen. Von dem her, ja, also ich habe gelesen, das war jetzt irgendwie die meisten Top-10-Spieler sind rausgefallen in der ersten Runde in einem Grand Slam je, hier in Wimbledon. Also ich finde jetzt Zverev, ja, also natürlich hat nicht super gespielt, aber war jetzt auch keine Katastrophe, muss ich sagen. Der andere hat sich das verdient. Und Alcaraz ist einfach ein... Der ist anders als alle anderen. Also, ich meine, ich habe gestern das Spiel gesehen gegen Oliver Tarwett, weil das hat mich interessiert, weil Leandro Ridi hatte gegen den verloren. Sonst hätte er gegen Alcaraz gespielt. Und erster Satz, 6-1, keine Chance für Tarwett. Und dann hat sich Alcaraz irgendwie gedacht...
Er hat gedacht,
irgendwie ist das nicht so cool. Jetzt sind alle Leute hier, die wollen den Tarwett ein bisschen feiern und sehen... Dann hat er 2 Gänge zurückgeschaltet und hat so ein bisschen mit dem mitgespielt und dann mal wieder ein Break gegen sich. Und als es ein bisschen schwierig wurde, hat er ihn dann wieder zugelegt. Und am Schluss war es irgendwie eine super Party und alle haben Freude gehabt und so für Tarwett, die einfach die Erfahrung seines Lebens bis jetzt. Und irgendwie, das finde ich so unglaublich an Alcaraz. Er möchte nicht nur gewinnen, er möchte auch, dass alle eine gute Zeit haben. Also sogar sein Gegner. Ich meine, Fonini, das war ja auch so. Ich meine, irgendwie 5. Satz, ja okay, dann 6-1, verlieren möchte ich jetzt schon nicht unbedingt, oder? Das war auch in Paris schon so, habe ich irgendein Spiel gesehen, da hat er dem...
Den Chumbo, oder? Das war ja auch ein sehr unterhaltsames Match gegen Chumbo.
Einfach zugespielt zum Teil, weil es irgendwie, ja, er wollte auch ein bisschen Fun haben und so. Ich meine, solange es aufgeht und er dann irgendwie trotzdem im Finale 5 Stunden 29 auf allerhöchstem Niveau spielen kann, ist das natürlich super für alle, oder? Also von dem her, also bei Alcaraz und bei Sinner mache ich mit. Im Moment noch keine Sorgen. Ich meine, bei den Frauen muss ich sagen, Coco Gauff und Jessica Pegula, das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Die haben ja nicht nur verloren, die haben irgendwie 6-1, 6-2 oder so verloren. Das war... Es kann dann halt schon schnell gehen auf Rasen, aber ja, Wimbledon ist halt schon am schwierigsten, um reinzukommen am Anfang.
Ja, wobei, wenn du dir die einzelnen Spiele und auch die Konstellationen anschaust, man reibt sich kurz die Augen, aber wenn man dann hintergründig schaut, was da zusammenkommt bei Gauff, die gerade mit dem Titel aus Roland Garros kommt, die sicher da noch zu hype war, vielleicht die Vorbereitungszeit deswegen auch zu kurz, der Titel, wie gesagt, noch im Kopf. Also könnten wir jetzt alles durchgehen, jedes einzelne Match von denen, die da gestrauchelt sind, das passiert halt dann und tatsächlich am ehesten auf Rasen, am ehesten in der Wimbledon, aber vor allem am ehesten in der ersten Runde, weil da sind die noch nicht drin, haben sie noch nicht reingeschaut.
gespielt. Hey, wir erinnern uns an Novak Djokovic. Auch vor seinen Titeln teilweise hatte der schwere Erst- oder Zweitrunden-Matches, wo er dann einen Satz abgegeben hat, manchmal sogar zwei, und sogar von Nervosität gesprochen hat. Mr. Djokovic, also Mr. Perfect. Und das kommt halt nun mal vor. Und wie gesagt, du hast es auch betont, am ehesten noch auf Rasen und am ehesten früh im Turnier. Mein Gott, es ist so. Es gibt schon so ein paar Namen, die hätte ich gern länger gesehen. Wondrusova habe ich übrigens gedacht, dass die das ziehen wird gegen Raducanu. Habe ich nicht gedacht, dass die Britin gewinnt. Geil fürs Turnier, geil für die Briten hier.
Geil für Sabalenka.
Ja, stimmt. Ja, absolut. Ich sehe natürlich, das weißt du, glaube ich, Medvedev immer gerne lang. Auch königlich natürlich sein Kommentar während des Matches. Mein Gott, der könnte immer so Spiele und Millionen verdienen. Stattdessen entscheidet sich einmal im Jahr zu machen und jetzt gegen mich. Ja? Also die können alle Tennis spielen, Simon hat es unterstrichen. Und wir werden trotzdem ein tolles Turnier sehen, auch wenn der ein oder andere Name früh schon fehlt.
Tja, und wir haben wieder eine obere Tableauhälfte, das zum Abschluss Simon Djokovic potenziell im Viertelfinale zuerst gegen Draper gewinnen muss, im Halbfinale wahrscheinlich gegen Sinner und dann im Endspiel gegen Alcaraz. Jetzt haben viele Leute gesagt, das könnte die letzte Chance sein, weil er im Rasen ist, weil er immer älter wird, dass er ein Major gewinnt. Er müsste fast ein bisschen hoffen, dass Draper vorher rausfliegt, weil ich glaube, dass er gegen Draper gewinnt, aber es würde nicht einfach werden. Wie schätzt du Nole ein hier?
Ja, also die letzten 6 Grand Slam-Titel gingen ja an Sinner oder Alcaraz, glaube ich, und irgendwie, es würde mich sehr überraschen, wenn jemand anders hier gewinnen würde. Also Nole ist schon immer noch gut und Rasen ist möglicherweise seine beste Chance, aber die anderen können also auch sehr gut auf Rasen spielen, vor allem die anderen zwei. Bei Draper weiß ich noch nicht so recht.
Der Druck, der Zuschauer.
Weiß ich noch nicht so recht, wie das dann rauskommt, aber ich meine, wenn du Sinner und Alcaraz nacheinander schlägst, dann hast du dir den ganzen Titel verdient.
Ja, weil ich sage immer noch, ich hoffe auch, dass Alcaraz gewinnt, einfach weil ich ihm so gern zuschaue, auch aus den Gründen, die Simon genannt hat. Was sagt dein Bauchgefühl, Moritz?
Mein Bauchgefühl hat gesagt, vor dem Turnier, also zum dritten Mal in Folge Alcaraz, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Vielleicht kommt da auch übrigens Druck dazu. Da habe ich mich mit einem anderen Kollegen unterhalten, der mir das Draw noch mal so ein bisschen runtergebetet hat und hat mir mal aufgezeigt, ja, wer soll ihn denn schlagen?
Ja.
Und dann komme ich halt doch zu Alcaraz. Ja, vielleicht Sinner, aber eben nicht zwingend auf Rasen übrigens. Der hat sich bisher auch noch nicht so leicht getan in Wimbledon. Also bei den Herren muss man auf Alcaraz setzen. Was anderes fällt mir nicht ein, außer der kriegt noch einen Schnupfen oder was. Übrigens, deine Story noch zu ihm vielleicht nebenher, was für ein geiler Typ der ist. Gestern hat hier auf dem 18er Struffi gespielt, sein möglicher kommender Gegner gegen Felix Auger-Aliassime. Und das ganze Coaching-Team stand schon da, hat den ersten Satz angeschaut oder Ende ersten Satz. Und da war Alcaraz durch mit seiner Medienarbeit. Und dann setzt er sich dahin und schaut eine halbe, dreiviertel Stunde Struffi gegen Felix Auger-Aliassime aus dem Team, holt ihm einer mal Pasta, bringt die vorbei und der hat die beste Zeit seines Lebens, auf so einem Außenkorb zuzugucken. Die Fans haben ihm zugejubelt, haben sich gefreut, dass sie ihn da oben sitzen sehen. Boah, der ist so nahbar, so normal. Ein Typ, der Bock hat, Tennis zu spielen. Das hast du auch vorhin unterstrichen, dieses Spiel. Und alleine deswegen faszinieren wir uns zurecht für ihn und hat er so viele Fans. Es ist genial.
Ich glaube, das ist für ihn auch der Schlüssel, um langfristig auf dieser Tour zu überleben, oder? Das war ein großes Thema in dieser Netflix-Serie. All die Entbehrungen, die es gibt, all die Opfer, die man bringen muss. Und ich glaube, gestern hat er gesagt, das fand ich noch gut. Seit zwei, drei Monaten sagt er sich, ich muss nicht gewinnen. Ich möchte einfach Spaß haben beim Tennis. Und ich meine, wenn er diese Einstellung, natürlich ist, kann man leicht sagen, wenn man so Tennis spielen kann wie Alcaraz, aber trotzdem, wenn er sich diese Einstellung so, wenn er sich nicht verkrampft und einfach spielt und Spaß hat, dann haben wir noch ein paar sehr schöne Jahre mit ihm vor uns.
Und wenn Carlos Spaß hat, haben wir alle Spaß. Das war's, die Big Show 716. Danke Simon, danke Moritz, danke an alle, die dabei waren. Wir hören uns wieder in der Big Show kommende Woche.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
da ist gar nichts toll.